Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg, Arschlecke.
Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3. Es ist 12:30 und wir sind hier bei Jonas und nehmen einen neuen Podcast auf. Und Jonas ist natürlich auch dabei.
Ja, moin moin. 2 Spieltage. Letzte Woche haben wir ja nichts gemacht, aus terminlichen Gründen, whatever. Daher haben wir dann heute gleich 2 Spieltage in petto, also eine Extended Director's Cut-Folge, wenn man das so möchte. Und aufgrund der Masse, die wir einfach haben, würde ich sagen, schnacken wir gar nicht hier lange drum rum.
Genau.
Gehen direkt rein in den 12. Spieltag, fangen Freitagabend an bei Mannheim gegen den BVB.
Und ja, wer möchte was über das Spiel sagen?
Kannst du gerne machen.
Es ging relativ früh los in Minute 1 mit einem Steckpass auf Hedwer zum 1:0. Und dann setzt sich Elonge Jombo einmal durch, aber einmal knapp vorbei am Tor. Dann Michel mit einem Sonntagsschuss, auch früh im Spiel mit dann dem 2:0. Dann auf der anderen Seite Arasis Ball rutscht durch, Karpstein mit dem Anschlusstreffer 2:1. Und ja, Hedwer nochmal mit Schuss aus spitzen Winkel, Pohlmanns Schuss von Bartels gehalten und einem Distanzschuss Pohlmann zum 3:1, der auch wirklich sehr sehenswert war. Elonge Jombo sieht dann später noch gelb-rot im Spiel und dann scheitert Hawkins noch einmal an Lotka und ja, Dortmund gewinnt 3:1 und mal wieder, Dortmund ist das, sind die Frühstarter im Spiel, erste Viertelstunde und Dortmund führte schon 2:0. Ich bleib dabei, wenn du Dortmund schlagen willst, dann musst du die Anfangsphase überstehen und dann hast du eine Chance. Dortmund wird auch für mich immer besser in der Saison, also wie die gestartet sind, war wirklich noch so mittelmäßig, aber inzwischen sind die richtig gut in Form, auch die auch echt viele Distanzschüsse, wirklich, du merkst die individuelle Qualität, ob es ein Pohlmann ist, ein Elonge Jombo, die haben schon echt Qualität und die setzt sich auch inzwischen echt ganz gut durch. Ja, und Mannheim bleibt in der Krise.
Mannheim ist halt Mannheim und das kann man vorwegnehmen. Rüdiger Rehm ist da die falsche Wahl, bleibe ich bei. Und es verdichtet sich immer mehr. Man kriegt zu einfache, zu viele Gegentore. Im Gegenzug schießt man auch wenig bis keine. Und das kann man mir nicht mehr damit erklären, dass man einen großen Umbruch hatte und viele wichtige Abgänge. Sicherlich ist das ein Faktor, aber trotzdem ist der Kader auf dem Papier eigentlich stärker als Abstiegskampf. Nur es ist halt überhaupt keine Entwicklung bei Rüdiger Rehm und Mannheim zu sehen. Eher sogar eine Entwicklung ins Negative und zurück als ins Positive. Ja. Da müsste man halt, was ich ja eigentlich schon seit gefühlt 2 Wochen mache, über einen Trainer reden und diskutieren. Aber anscheinend sitzt er in Mannheim fest.
Ja, also beim zweiten Spiel werden wir auch nochmal drüber reden. Gegen Unterhaching. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Spiel, weil, wie gesagt, über Mannheim können wir dann nochmal beim Spiel gegen Unterhaching die Woche später drüber reden. Und und Dortmund hat sich einfach gut gefangen, also spielerisch gut gefangen. Die waren natürlich ergebnistechnisch schon die ganze Zeit gut, aber inzwischen...
Sie fangen halt jetzt an, eine spielerische Leistung zu ihren Ergebnissen zu zeigen, genau, die einfach passend ist.
Aktuell auf Platz 4 und das ist nicht ohne Grund. Also richtig, du hast halt eben die individuelle Qualität.
Richtig.
Die sich da langsam durchsetzt. Und dennoch bleibe ich dabei, dass das mich jetzt immer noch nicht vom Hocker haut.
Richtig. Gehe ich mit. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem ersten Samstagsspiel, was wir hier auf unserer Liste haben. Das da wäre 1860 München gegen die andere Zweitvertretung. In dem Fall gegen den SC Freiburg 2. Der Endstand 2:0 und es ging damit los, dass Johansson ein Eigentor erzielt, nachdem Jailulahu eine Ecke auf Starke bringt. Bräunig ist es dann danach für Freiburg mit einer kleinen Chance, die allerdings keine größere Gefahr ausstrahlt. Starke verlängert dann einen Ball von Fana, der fast ins eigene Tor geht, also Rolle rückwärts. Glück in der Szene für die Münchner Löwen. Rüdlin ist es dann nach der Ecke, der den Ball nur an die Latte buxiert. Greilinger sucht Jailulahu, findet ihn, der setzt zum 2:0 sicher ein. Und zum Ende ist es nochmal Moritz Schröter mit einer Chance. Diese ist allerdings zu zentral, weshalb 60 am Ende verdient gegen wieder sehr schwache, unauffällige Freiburger gewinnt. Und der Trend der Freiburger der letzten Wochen kontinuierlich nach unten setzt sich fort.
Ja, also Freiburg hat sich halt immer noch nicht gefunden. Also sind jetzt zwei Letzter, nur Duisburg ist noch schlechter. Wenn man jetzt also die Tabelle nach dem vergangenen Spieltag nimmt und jetzt nicht nach dem, über den wir reden. Ja, und
hat sich aber nichts verändert.
Genau. Hat sich ja dadurch, da Duisburg halt auch nicht gewonnen hat, hat sich da nichts geändert. Genau. Aber ja, Freiburg ist so ein bisschen gefühlt das Union Berlin der dritten Liga. So letzte Saison.
Schon so ein bisschen, ja. Vom Spielstil ähnelt sich das. Man will defensiv eigentlich stehen, so einen ekligen, ich sag mal, Terrorfußball spielen, so einen Terrorball, der letzte Saison gut funktioniert hat, wo man halt krass überperformt hat, weil man individuell einfach auch mit gewissen Spielern wie ein Philipp Treu, wie ein Vincent Vermey, wie ein Yannick Engelhardt einfach sehr, sehr gute Spieler in ihren eigenen Reihen hatte, die dann jetzt im Endeffekt flöten gegangen sind. Und Thomas Stamm sucht und er muss finden und schnell, sonst geht's runter. Ich meine, ich glaube, da sprechen wir uns beide. Wir wären da jetzt nicht traurig drüber.
Nö, wir würden da nicht so unbedingt hinterher trauern.
Hinter dem Stadion traue ich hinterher.
Ja, das stimmt. Ist
ein cooles Stadion, aber nicht für Freiburg 2. Also ganz ehrlich, können runtergehen. Gibt andere Clubs, die ich dann lieber in Liga 3 behalten möchte als die zweite aus Freiburg. Und man hätte nach dem Spiel so ein bisschen denken können, okay, 60 fängt sich. Nee, tun sie nicht. 60 spielt weiterhin so Achterbahnsaison auf und ab. Mal sind sie gut und da, mal sind sie dann auch wieder extrem hinten an. Das hatten wir jetzt am 13. Spieltag. Da sprechen wir auch nachher nochmal ein bisschen genauer drüber, wenn es um die Viktoria geht. Um die es jetzt gleich im nächsten Spiel auch geht. Ja, 60 ist halt 60. Die werden mit oben nichts zu tun haben. Die werden mit unten nichts zu tun haben. Die sind aktuell auf dem besten Weg, so die graue Maus der Liga dieses Jahr zu sein.
Ja, bei 60 habe ich noch so eine kleine Theorie. Ich weiß nicht, ob ich da beim zweiten Spiel darauf eingehen soll oder ich sage es aber jetzt, weil sonst vergesse ich es eh. Bei 60 habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie werden in ein paar Jahren zu Duisburg jetzt. Weil du hast immer den Anspruch, du willst hoch, das klappt nicht ganz. Dann pendelst du dich irgendwann, lullst dich ein im Mittelfeld und dann spielst dann du auf einmal gegen Abstieg.
Stiften.
Und,
ja, könnte passieren. Vor allem mit dem Trainer. Nächster Trainer, von dem ich nichts halte.
Nee, also ich will jetzt nicht sagen, dass es so kommen wird, aber ich.
Eine Parallele lässt sich durchaus erkennen, also nicht wegleugnen.
Deswegen, 60 muss man da aufpassen, aber noch spielt man. Aber wenn es nur um die Saison geht, spielt man halt eine mittelmäßige Saison, die.
Keine gute, keine schlechte.
Mit der man nicht absteigt, mit der man auf jeden Fall nicht aufsteigt.
Richtig. Halt keine gute, aber auch keine schlechte.
Genau.
Wer eine gute Saison prinzipiell spielt, ist Viktoria Köln. Die haben allerdings gegen den VfB Lübeck verloren. 3:2 in Lübeck. In Lübeck zu spielen ist, glaube ich, immer schwer.
Ja.
Ist, glaube ich, immer eklig. Lohmühle mal oft voll, zumindest soweit sie es dürfen.
Weit fahren, wie für die allermeisten.
Das auch. Und dann verlierst du 3:2. Und kannst du uns da ein bisschen was zum Spielverlauf sagen?
Ja, es ging los mit einem Schuss von Marseiler, der an die Latte zieht. Dann Velasco, der nach Hereingabe Hauptmann zum 1:0 verwandelt. Und dann geht es weiter. Breyer vergibt kurz vorm Tor, dann nach erneuter Hereingabe von Hauptmann. Dann Hauptmann selber nochmal, der am Pfosten scheitert. Dann fällt Breyer. Die Frage ist es ein Elfmeter? Auf jeden Fall wurde der gegeben und es fällt das 2-0 für Lübeck.
Ich finde, dass er okay ist, dass man ihn geben kann.
Ja, ich glaube auch. Und dann Russo vom Strafraumrand zum Anschlusstreffer, 2-1. Becker dann im Rückraum zum 2-2 und Schneider, Jan-Marc Schneider, der alte.
Jan-Marc Schneider.
Die alte Institution, dann ganz kurz vor Schluss zum 3-2 für Lübeck. Ich bleibe dabei. Viktoria Köln offensiv für mich einer der aller, also wirklich für mich einer der besten Mannschaften der Liga.
Ja.
Aber die haben so defensiv, arge Defensivprobleme.
Defensiv aber auch einer der schwächsten Mannschaften der Liga.
Also es ist wirklich, also es ist Viktoria Köln.
Wir können halt im Endeffekt die Frage von vor 2 oder 3 Wochen aufgreifen. Wo wäre Viktoria mit einer vernünftigen Abwehr?
In Liga 2.
Zumindest aktuell im Kampf um Liga 2.
Ja.
Und das sind sie aber nicht. Und ich finde, der Abgang von Jamil Siebert, der ja im Sommer zu Fortuna Düsseldorf gegangen ist, der letztes Jahr dann doch für sehr viel Stabilität gesorgt hat, der tut weh. Das merkt man jetzt erst. Und du kannst halt eben bei Viktoria nicht alles offensiv kompensieren. Weil die sind zwar offensiv gut, aber die sind nicht so gut, dass sie es kompensieren können. Auf ja, Dauer.
Man muss aber natürlich bedenken, dass Viktoria letzte Saison jetzt auch nicht die Defensivinstitution war.
Aber Siebert war da nochmal ein anderes Kaliber als die Innenverteidigung, die da jetzt rumrennt mit Schulz. Genau, wen haben sie da noch? Schulz, Lorch, Gregor. Das ist halt alles nicht das Wahre. So, jetzt vor dem neuen Spieltag, also vor dem 13. Spieltag, über den wir später auch noch reden, kam dann ja auch noch die bittere und schwere Verletzung von Brian Henning dazu.
Ja.
Damit fehlt dir halt nochmal deine Holding Six, wie man so schön sagt im modernen, heutigen Fußball. Kreuzbandriss und Meniskusschaden hat er sich im Landespokal zugezogen. Liebe Grüße und vor allem gute Besserung an dieser Stelle dabei auch von uns an Brian Henning. Das tut halt weh. Auf der anderen Seite steht natürlich Lübeck, die sich endlich mal in diesem Spiel für wirklich ihre ganzen Bemühungen der Wochen zuvor belohnen konnten.
Ja.
Und so einen kleinen Step gemacht haben und so einen Fingerzeig an die Liga, ey, wir sind nicht das abgeschlagene schlechte Team oder der abgeschlagene Letzte wie vor 3 Jahren in der Corona-Saison. Wo die ja schon mal in Liga 2 waren. Liga 3. Liga 2
noch nicht. Ja, also ich finde sowieso, wie du sagst, sie belohnen sich. Also die spielen schon seit ein paar Spielen wirklich gut. Haben ihre Chancen, die sie einfach nicht nutzen. Oder sich hinten zu viele fangen. Und jetzt gegen Viktoria Köln war eigentlich auch der perfekte Gegner, dass du halt mal die defensive Schwäche des Gegners nutzen kannst. Und ja, genau.
Ich bin kleiner los. Spoiler, defensive Schwäche des Gegners nutzen hat am 13. Spieltag gar nicht funktioniert. Das war gegen Ferl. So ist da es. Kommen wir dann nämlich noch zu. Da hat er aber gar nicht funktioniert. Aber zumindest gegen Köln sind 3 Punkte, mit denen du vor der Saison nicht rechnest, mit denen du nicht planst, die wichtig sind, die wichtig werden können. Wird sich zeigen. Wird sich zeigen. Next one. Nächster Aufsteiger, ne?
Next one. Dynamo gegen Münster habe ich stehen.
Ja, haben wir auch auf der Liste.
Perfekt.
1-0 Endstand. Dynamo im Stil einer Spitzenmannschaft. Goldene Tor, hinten sicher stehen. Spielverlauf war wie folgt. Scheffler trifft den Pfosten, nachdem Borkowski einen Freistoß in seine Richtung gebracht hat. Scheffler ist es dann, der das 1-0 wenig später macht nach einem Querschläger. Ein Steckpass auf Zimmerschied findet sein Ziel im Tor nicht, denn die Leihgabe des FC Bayern als Ersatztorhüter reingestartet und jetzt irgendwie zufällig doch die Nummer 1, Johannes Schenk auf dem Posten und pariert diesen. Zimmerschied zieht dann noch 2-mal aufs Tor und wieder ist Schenk doppelt dazwischen und noch einmal Tom Zimmerschied, da ist es dann allerdings knapp vorbei. In einem Satz zusammengefasst, es war das Privatduell Tom Zimmerschied gegen Johannes Schenk und getroffen hat Manuel Schäffler.
Genau, also so ist es sehr kurz zusammengefasst, genau richtig. Und wie du sagst, es ist Dynamo Dresden, die halt selbst so schwierige Spiele dann noch am Ende 1-0 gewinnen. Und ich glaube, wir haben alle keinen Zweifel, dass Dynamo Dresden die Saison aufsteigen wird.
Als Meister.
Vermutlich, ja. Und weil es einfach viel zu souverän ist. Es wirkt wirklich, ganze Liga bekämpft sich und Dresden grüßt von oben. Also richtig. Das ist nicht mal wirklich das, also auch nicht wirklich so, dass man sagt, die dominieren die Liga, das würde ich nicht behaupten. Aber es war nie ein Zweifel, dass sie hochgehen.
Nein, eine Dominanz, wie Elversberg sie letztes Jahr oder Magdeburg vor zwei Jahren an den Tag gelegt haben, das spielt Dresden definitiv nicht. Aber Dresden ist in den entscheidenden Momenten da. Und das ist dann halt eben der Stil einer Spitzenmannschaft, in den entscheidenden, wichtigen Momenten da zu sein, das verfluchte Tor zu schießen und sich auch von so Ausrutschern gegen Sandhausen und Essen nicht beeindrucken zu lassen, sondern die halt abzuhaken und sagen, ja, mein Gott, passiert, fertig. Next game.
Ich finde, das Kunststück von Dynamo ist, jeder sagt, ja, die gehen hoch, aber dennoch glaubt man, also habe ich das Gefühl, ich würde jedem Gegner von Dresden zutrauen, sie zu schlagen.
Ja?
Also jedem Gegner würde ich zutrauen, Dresden zu schlagen.
Weil es ja dann halt am Ende immer noch Dresden ist, die sich selbst, wenn sie verlieren, sich selbst schlagen.
Ja.
Gegen Sandhausen die schlechte Chancenverwertung, gegen Essen katastrophales defensives Stellungsspiel.
Und Chancenverwertung.
Und Chancenverwertung. Gegen Münster jetzt ja auch. Also ja, sie haben 1-0 gewonnen, weil Münster offensiv harmlos war. Aber auch Chancenverwertung. Zimmerschied alleine hat halt 4 Dinger, 5 Dinger gehabt.
Die Frage ist, steht sich Münster oft selber im Weg, weil sie offensiv zu wenig versuchen?
Ja, weil die Qualität offensiv ein Tick weit fehlt. Oder das Spiel nach vorne nicht geradlinig genug ist.
Ich finde immer, Münster beraubt sich selbst seiner Qualitäten. Also, dass sie halt...
Weil sie zu defensiv denken?
Also ich finde, Münster könnte so ein zweites Ulm sein, wenn sie wollen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben so ein bisschen angezogene Handbremse und spielen dann doch lieber defensiver, was dann nicht klappt.
Ja, schwer zu sagen. Dresden ist jetzt nicht der Gradmesser, ne?
Nein, aber hatten davor auch schon mal das ein oder andere Spiel gehabt, wo sie dann doch defensiver
gespielt haben.
Überraschend defensiv.
Ich verstehe deinen Punkt. Interessant finde ich halt Johannes Schenk, dass er jetzt für Schulze News übernimmt. Oder übernommen hat, ohne dass Schulze News sich meiner Meinung nach dicke Böcke geleistet hat. Schenk hat halt das DFB-Pokalspiel gekriegt gegen die Bayern, gegen seinen Stammverein.
Ja.
War trotz der 5-0?
Weiß ich nicht, nee, 3-4-0, keine Ahnung, ist auch
also
völlig
trotz
egal.
Der relativ hohen Niederlage überragend, auch wenn Herr Schnabri was anderes behaupten würde, finde ich interessant. Aber es ist halt auch trotzdem keine Torwartdiskussion oder so. Es ist anscheinend trotzdem keine Unruhe. Also es scheint ja dann wirklich so zu sein, dass Johannes Schenk wirklich ganz, ganz nah an der Startelf war, ein Spiel gekriegt hat im Pokal, da überzeugt hat und dann gesagt hat, ja, okay, Digga, er ist halt einfach aktuell maybe der etwas Bessere. Ich kann über Johannes Schenk aber nicht viel sagen, weil ich den so oft noch nicht gesehen habe. Ich weiß, dass er als Riesentorwarttalent gilt. Das galt aber an Christian Früchtel bei den Bayern auch.
Ja.
Also das hat oftmals oder manchmal auch nichts zu sagen.
Das stimmt,
ja. Aber er bringt gute Leistung.
Ja, das wird auf jeden Fall. Also das hat man in diesem Spiel auf jeden Fall gesehen, ja. Und ich glaube, wir können zum nächsten Spiel gehen, oder?
Ja, wer auch gute Leistung bringt, ist Joe Enox.
Der zaubert wieder.
Ja, Halle gegen Regensburg. 1-2 und das nehmen wir vorweg, dass Spiel Halle-Regensburg deckt sich gefühlt mit dem Spieltag eine Woche später von Regensburg-Fußball, weil Joe Enox. Was ist passiert? Ja, Halle verliert zu Hause 2-1, wieder mal, leider. Und Fied haut einen Freistoß an die Latte. Danach ist es Erik Hottmann, der nach einer Hereingabe nicht einschieben kann. Neuzugang übrigens vom FC Energie Cottbus aus der Regionalliga Nordost gekommen. Dann ist es Kasser, der Baumann findet, der kann verwandeln, Führungstreffer. Und Tor Nummer 8 müsste das an dem Spieltag gewesen sein für Dominik Baumann. Also überragende Form, die der bei Halle hat, trotz dessen, wo Halle steht.
Ja.
Sollte aber nicht reichen, denn Fied haut ein Traumtor raus in den Knick zum 1-1. Und Elias Huth, dass ich den Namen im Kontext eines Treffers nochmal nenne, ist auch so ein kleines Wunder. Der Chancentod von Aue letzte Saison und wenig gespielt. Köpfte 2-1-Siegtor nach. Klassischer Joe Enox-Manier. Flanke. Flanke, Kopf. Tor. Ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Joe Enox. Das sagt, glaube ich, alles zu diesem Spiel.
Ja, und
Ristich wurde geenoxt.
Ristich wurde geenoxt, das stimmt, ja. Und es ist schon wirklich
Es ist halt bodenlos, es ist aber.
Unglaublich, was der Mann macht. Also, ich hätte es ihm wirklich, sagst du jetzt mal, ich hätte es ihm nicht zugetraut, dass du so weit oben stehen kannst in der Liga mit so einem Fußball. Aber doch, es geht.
Obwohl die tatsächlich gar nicht so viele Tore weniger haben als Dresden. Ne?
Und sie sind jetzt Tabellenführer.
Ja, stimmt.
Gut, aber Dresden natürlich mit einem Spiel weniger gegen, ne, das Saarbrücken-Spiel, das musst du natürlich noch bedenken. Aber
ja, das kann man eben vorwegnehmen, 13. Spieltag. Das werdet ihr wahrscheinlich alle auch mitgekriegt haben, aber in Saarbrücken, der Platz war nicht bespielbar. Eine Halbzeit lief dort, dann wurde abgebrochen.
Genau.
Deswegen Regensburg ein Spiel mehr. Das ist auch dann interessant für das Pokalspiel am Mittwochabend, Saarbrücken gegen Bayern, ob das überhaupt stattfindet.
Ja, Stand jetzt soll es ja wohl stattfinden. Ob es dann wirklich stattfindet, sehen wir dann erst, wenn es angepfiffen wird.
Stand 0.49 Uhr findet das statt.
Genau.
In circa 20 Stunden.
So.
Ich kann nicht viel zu Joe Enoch sagen, bis auf das gleiche wie jede Woche. Flanke, ja. Kopf, Tor. Das ist halt Joe Enochs Fußball. Aber ich glaube, du kannst uns ein bisschen mehr zu Ingolstadt gegen Unterhaching sagen.
Ja, weiß ich nicht, aber kann ich ja mal. Ich werde mal was dazu sagen, ja. genau. Mauser, der läuft fast durch, dann schließt er aber zu zentral ab. Dann nochmal Mause über außen, aber wieder zu zentral auf dem Keeper. Hopsch hat eine Chance, haut den Ball aber drüber. Nach dem Einwurf dann Ball auf der Linie. Schwabe kann noch retten. Und Westermeier mit einem Schuss, aber Svetinovic diesmal auf der Linie. Und ein aberkanntes Tor von Haching, da Hopsch dann im Abseits ist. Die Frage ist das aktiv oder nicht? Ich finde, man kann das durchaus so sehen.
Ja, kann man. Man kann es aber auch andersrum interpretieren. Finde ich. Es ist ein Interpretationsspielraum. In dem Fall wurde es als aktiv gewertet. Ist okay. Ist keine klare Fehlentscheidung. Aber Ingolstadt hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn das Tor nicht aberkannt worden wäre.
Ja. Und Westermeier dann mit einem Fehler. Kanuric kann dann zum 1:0 verwandeln. Lorenz wumst den Ball dann im Rückraum rein zum 2:0 und Fröde nach einer Ecke mit 4 Platzköpf zum 3:0. Und damit geht das Ding ganz klar in Richtung Ingolstadt.
Ja, Haching hat alles reingeworfen, konnte aber am Ende individuell nicht mithalten.
Ja.
Und that's it. Ingolstadt hat nicht gewonnen, weil sie taktisch die klar überlegene Mannschaft waren, sondern weil sie individuell einfach die besseren Kicker haben.
Das würde ich genauso sehen. Ingolstadt ist einfach eine ganze Spur besser als Haching. Hat das Spiel auch, ja, du sagst nicht dominiert, ich würde schon sagen dominiert. Also die waren die klar bessere Mannschaft.
Ja, aber trotzdem war es am Ende individuelle Klasse, die entschieden hat und nicht die generelle taktische Ausrichtung. Zumal ich sowieso finde, dass Michael Kölner Fußball in Ingolstadt noch nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte.
Das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen
Paradebeispiel 13. Spieltag, kommen wir noch zu.
Ja, genau. Also auch Ingolstadt so ein bisschen eine Mal-so-Mal-so-Mannschaft in dieser Saison bisher. Sind jetzt tabellarisch gerade Platz 12. Also
nach direkt, dem 13. Spieltag, ne?
Nach dem 13. Spieltag, wichtig, ja, genau. Genauso viele Punkte wie 60, das ist interessant. Ex-Club von Michael Kölner. Kann man tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen vergleichen. Also ja. Ich finde zwar, dass Ingolstadt auf mich den besseren Eindruck macht.
Ja, es ist eine klarere Entwicklung zu erkennen, als bei 60 mit Jakobacci, finde ja. ich.
Genau, und bei Ingolstadt würde ich jetzt auch noch nicht diese These machen, die ich bei 60 hatte, einfach weil Ingolstadt, glaube ich, noch ein bisschen...
Man müsste halt jetzt gucken, wie Kölner in der ersten Zeit bei 60 war. Ob sich das deckt, ob er da auch eine längere Anlaufzeit gebraucht hat, ehe sein Fußball wirklich funktioniert hat, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das wäre jetzt mal interessant zu sehen. Das können wir jetzt nicht nachgucken. Aber vom Gefühl her würde ich sagen schon, weil Kölner Fußball ist taktisch nicht unanspruchsvoll.
Ja.
Ja, Pascal Testroth spielt ja auch bei ihm keine Rolle, ne?
Das ist so, ja. Wahnsinn, ne?
Ja, war halt irgendwie erwartbar. Der Typ kann halt nur Sandhausen. Es ist halt
schon krass.
Es ist halt Paco Testroth.
Katastrophe.
Katastrophe.
Naja, lassen wir das.
Lassen wir das. Was wir auch lassen sollten, ist Boris Schommers und Duisburg.
Genau.
Oh, das ist eine Katastrophe, der Harry Potter-Trainer da.
Erstes Saisonspiel für Boris Schommers.
Ja, und man spielt Aufbaugegner.
Man spielt Aufbaugegner gegen Bielefeld. Das Endergebnis 0-1.
Also nicht falsch verstehen, dass du gegen Bielefeld verlierst, das ist insgesamt okay. Weil Bielefeld ist ein Absteiger, hat auf dem Papier den meiner Meinung nach trotz des Umbruchs klar besseren Kader. Aber wie du verlierst und wie du dich verkaufst, ist halt schlecht.
Wie ging's denn, wie ist das Spiel denn verlaufen?
Ja, da kann ich ein bisschen was zu sagen. Rolf Fälscher, der legendäre Rechtsverteidiger, hat eine Großchance, beziehungsweise eher so eine Halbchance, die keinen Ertrag bringt. Putaro ist es dann auf Bujelab, der findet los im Zentrum. Der Fußballgott macht das 1-0, ist auch gleichzeitig der Endstand. Wörl flankt danach auf Schneider, der mega viel Platz hat. Müller kann den zentralen Ball allerdings parieren. Dann ist es Köter mit gefährlichem Abschluss, den Lannert blockt. Mai fällt dann im Strafraum der Bielefelder. Da ist die Frage an dich, ist das ein Elfmeter?
Also laut Mai auf jeden Fall. Ja, den kann man durchaus geben. Aber ich würde jetzt nicht sagen 100%. Also man kann ihn geben, aber man muss auch damit leben können, wenn es nicht gibt.
Dem pflichte ich bei. Gerkens ist es dann vom Strafraumrand, der noch abgefälschte Schuss kann von Müller allerdings pariert werden. Und Rolf Fälscher hat das Chancenfestival eingeleitet, beendet das Chancenfestival, trifft allerdings nicht. Bielefeld gewinnt 1-0 und insgesamt auch verdient.
Was mich am meisten stört, ist dabei, dass Mai war sich am Beschweren. War übrigens nicht die einzige Szene, wo er sich beschwert hat. Und ich fand ihn, also er war mitschuldig, meiner Meinung nach an, ich würde fast sagen, an beiden Toren, obwohl nur eins gefallen ist.
Ja.
Ja,
Sebastian Mai ist deutsche Jan Löhmannsröden.
Schommers hat ja gesagt, wir haben nur zwei Chancen zugelassen. Oder zweieinhalb, oder was er gesagt hatte.
Ja, aber es ist auch eins davon Tor.
Ja, eins davon war ein Tor und das andere war halt eine 100-prozentige, wo es halt eine Flanke gab auf, wie du gesagt hast, eine Flanke, hinten, auf wen war das noch?
Auf Köter, den Lannert wegblockt, gerade noch so. Beziehungsweise die Flanke auf Schneider.
Genau,
und Müller, Schneider hat eine Menge Platz, kann sich aussuchen, wo er den hinköpft. Und er macht halt in der Situation alles falsch, was man falsch machen kann, weil er den zentral auf Müller köpft. Ja, okay, du hast zweieinhalb Chancen zugelassen, aber tendenziell sind das im Normalfall zwei Gegentore.
Und ich wollte nochmal ein bisschen genauer, ich habe mir das tatsächlich ein bisschen genauer angeguckt. Beim Tor steht Mai nicht da, wo er genau stehen sollte, weil er steht ein bisschen weiter nach Richtung seinem anderen Innenverteidigerkollegen zugeordnet. Und deswegen ist dieser Passweg offen. Wenn er aber ein bisschen weiter dastehen sollte, wo er stehen sollte, dann kann er den Passweg, also kann er, bevor der Pass ankommt, den Pass ablaufen und der Pass passiert nicht. Also wenn ihr euch die Wiederholung nochmal angucken wollt, ich finde, es ist Bitter, der da schlecht aussieht.
Ja.
Aber ich finde, dass Mai mindestens genauso viel Schuld daran hat, weil, wie gesagt, diese Chance entsteht erst, weil er falsch steht.
Ja.
Dann läuft er natürlich mit. Und der Pass von außen in die Mitte, Bitter versucht den, gut, er löst sich von Klos, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aber er versucht halt auch die Lücke zu schließen. Und ja, Mai wird am Ende getunnelt. Und dann steht da frei Klos in der Mitte und macht das 1-0. Und bei der zweiten Chance eben ist Mai, der am Nörgeln ist, weil er einen Foul gesehen hat. Aber es geht weiter, die Flanke wird geschlagen. Er guckt sich einmal ganz wirklich extrem schnell um, versucht den Spieler zu decken, den er da irgendwie sieht in der Nähe. Nur blöd, dass Bitter da schon steht. Und das heißt, es werden zwei Duisburger, die einen Bielefelder decken. Damit ist hinten am zweiten Pfosten einer frei, beziehungsweise doch einer frei. König kann sich aber nicht um beide Spieler kümmern. Am Ende kann er sich um gar keinen von den beiden Spielern kümmern. Also sind am Ende beide frei. Aber meiner Meinung nach ist Mai sehr viel Schuld an diesem Spiel und an diesem Ergebnis. Und das sollte man auch so ansprechen.
Guck dabei unbedingt auf Twitter bei @DorfWader vorbei. Da ist das Ganze nochmal in einem Thread aufgegliedert. Meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und für mich ist Sebastian Mai das Sinnbild für Duisburgs Misere.
Und ja, wir sind nicht
parallel,
schuld. Schiri ist schuld.
Parallel dazu aber auch das Problem.
Ja.
So ein bisschen der ich nenne es mal den Löhmanns-Röhm-Effekt. Es sind andere, nicht er, weil er ist so die schillernde Figur,
Die
er nach außen sein will und genau. Dieser Leader,
und auch sein muss einer,
den er auch sein muss, aber der er nicht ist. Und das ist so ein bisschen, deckt sich das mit Löhmanns-Röhm letztes Jahr in Zwickau, der auch oft das Problem war in der Kette.
Ich glaube, Schommers entdeckt langsam, warum Mai im Sturm eingesetzt wurde.
Und nicht in der Weil er da tendenziell am wenigsten kaputt
macht. Weil er weniger Fehler machen kann. So. Und trotzdem seine Leaderrolle behalten kann.
Richtig.
Also klar, er ist sicherlich ein super Leader für die ganze Mannschaft, klar.
Voll.
Aber
würde ich auch unterschreiben.
Aber in dem Spiel...
Aber es gibt schon seine Gründe, warum Dresden den vor 2 Jahren oder wann das war, vom Hof gejagt hat. Nicht mehr mit ihm weitermachen wollte.
Ich will jetzt auch nicht mehr kritisieren, also ich will halt kritisieren, wenn er Fehler gemacht hat und nicht sagen, okay, er ist jetzt in der gesamten...
Aber es fällt auf.
Ja, es war halt so sinnbildlich. Ich fand das auch sehr interessant. Und Schommers bläst ja ins selbe Horn. Der sagt ja auch, ja, wir haben nur 2 Chancen zugelassen. So, ja, du kannst auch einfach sagen, also er könnte ja auch einfach ehrlich sein und sagen, ja, aber ne, kann sagen, ja, selber schuld, wenn wir solche Chancen zulassen.
Richtig.
Was ja die richtige, ehrliche Antwort gewesen wäre.
Was du aber bei einer verunsicherten Mannschaft tendenziell ja nicht tun solltest.
Ja gut, vielleicht wollte er das machen. Das ist ja okay. Aber Bielefeld, ja.
Gelogen hat er ja prinzipiell nicht, dass es nur 2,5
wirkliche Chancen war. Ich würde nicht mal Bielefeld groß loben. Klar, der eine Pass, also das 1-0 war gut rausgespielt, das muss man auch sagen.
Bielefeld hat einfach Duisburgs absolute Unsicherheit ausgenutzt.
Genau. Die haben sich einmal
danke gesagt.
Und genau.
Sind mit auch nicht höher gemacht, als es sein muss.
Genau.
1-0, faires Ergebnis, 2-1 oder
viel mehr so. Chancen, das stimmt ja auch, viel mehr Chancen hatten sie auch nicht.
Richtig.
Aber Duisburg muss auch, wenn sie 1-0 hinten liegen, ein bisschen offensiver spielen. Also du kannst nicht weiter so mauern, wenn du hinten liegst. Das macht keinen Sinn. Naja.
Ein gewisser Rüdiger Rehm macht das auch. Also Rüdiger nicht so tief, gilt für Boris genauso.
Weiter geht's.
Sag uns mal was zu Sandhausen-Ferl, der El Schwarz-Weiß-Iko.
Ja, es begann mit Batista Meier, Ecke auf Benger. Der kann dann in den Winkel ziehen und es steht schon 1-0 für Ferl.
Benger-Tor.
Dann Knipping per Kopf, aber unbehauen, der stark hält. Gespielt nach einer Ecke per Kopf zum Ausgleich 1-1. Ja, Wolfram mit einem Schuss, aber zu zentral. Peto fault im Strafraum. Ist die Frage, ist das ein Elfer? Es gibt dann auf jeden Fall den Elfmeter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich fand den zu hart.
Ich glaube, ich fand ihn okay.
Aber das ist auch schon länger her, deswegen haben wir den gerade nicht so im Kopf. Aber genau, Hennings dann, aber erst im Nachschuss zum 2-1. Otto mit einem guten Schuss, den Rehn aber stark hält. Und Cessa flach ins Eck zum Ausgleich.
Ja, faires Ergebnis in einem ausgeglichenen Spiel.
Ja?
Schon.
Ja, kann man.
Hast du dieses, ja?
Nein, ich fand ja, Ferl, ich fand Ferl war die bessere Mannschaft. Also, nein, ich fand Ferl war schon die bessere Mannschaft. Die hatten, also Sandhausen hat sich da ein bisschen zurecht gelackt.
Sandhausen neue Saue.
Ja, und wir haben bei Sandhausen auch einen neuen Trainer.
Stimmt. Danny Galm war einmal und jetzt macht es ein Champions League Trainer.
Der sich mit Mannschaften im Keller gut auskennt.
Denn das ist der Jens Keller. Wo sie den ausgegraben haben, ist mir auch ein Rätsel.
Aus dem Keller.
Viel witziger ist, ich sitze Woche für Woche hier und warte nur darauf, dass irgendwer Marco Antwerpen holt. Aber niemand holt Marco Antwerpen. Ich gucke jetzt aber mal. Vielleicht ist er auch irgendwo bei einem Verein und ich habe das einfach nicht mitgekriegt.
Das glaube ich nicht.
Aber das wüsste ich.
Der wartet bestimmt. Der ist bald bestimmt bei irgendeiner Konferenz bei Magenta und sagt nochmal, dass er einen Job sucht. Und,
ja, der ist vereinslos. Der Marco Antwerpen. Seit über einem Jahr schon.
Ja.
Krass.
Der muss echt viel menschlich falsch machen, dass er
ja.
trotzdem der Folge nicht geholt wird.
Ja, das stimmt.
Ja.
Mal sehen, wann er wo ist. Vielleicht ja bald in Mannheim.
Sandhausen hat reagiert auf ihre
Talfahrt.
Talfahrt.
In den Keller. Und jetzt mit Jens raus aus dem Keller.
Also man kann
so jetzt, viele Witze mit dem machen.
Ne? Aber man kann es so vergleichen jetzt. Oder Sandhausen hat das gemacht, was Bielefeld nicht gemacht hat.
Richtig.
Und Bielefeld scheint sich zu stabilisieren.
Richtig.
Also jetzt auch zum Beispiel DFB-Pokal gegen Hamburg haben die ein gutes Spiel gemacht. Auch wenn Hamburg natürlich die bessere Mannschaft war, aber war jetzt zu erwarten. Gut gekämpft.
Richtig.
Und Bielefeld, muss ich sagen, gefällt mir und wird am Ende der Saison auf jeden Fall einstellig. Überraschung.
Ja.
Und ich könnte mir sogar, na wohl, das ist ein bisschen sehr hart. Was sagen wir denn?
Also wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass das in Sandhausen nicht funktioniert. Jens Kendler hat jetzt 2 Spiele gehabt und 4 Punkte.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe also, nicht gesagt, ich wollte
es
nur...
Es ist halt aktuell ein Beispiel, Bielefeld ist ein Beispiel für, yo, haltet an eurem Trainer fest und gebt ihm Zeit und Vertrauen. Sandhausen ist aber wieder das Beispiel, yo, wenn es scheiße läuft, schmeißt euren Trainer, holt einen neuen und dann läuft es tendenziell besser.
Man könnte meinen, es liegt immer, es ist eine Einzelfallentscheidung.
Ja.
Man kann es nicht pauschalisieren.
Richtig. Und, ich bleibe trotzdem dabei, dass ich Team-Trainerwurf bin. Eher Team-Trainerwurf.
Ja, ich
kann Obwohl ich in sagen, Bielefeld aber auch der Meinung bin, dass das richtig gemacht wurde.
Ich muss ja sagen, als ich mit Philipp aufgenommen habe, ich ja, oder war es mit, auch noch mit dir oder mit Philipp, als ich gesagt hatte, ja, inzwischen, ich glaube, ich finde ich das ganz gut, wenn Bielefeld Kniert entlässt. Aber.
Das war mit Philipp, das hätte ich gewusst, wenn du das vor mir gesagt hättest.
Weil ich schon verstanden hätte, dass du jetzt einfach einen anderen Impuls brauchst, weil du. Also. Ich hatte das Gefühl, so im letzten Moment können die an Zielen festhalten. Also die andere Realität war Abstiegskampf. Und die hat man jetzt so ein bisschen abgewendet.
Ja.
Aber für Abstiegskampf ist Kniert, glaube ich, dann auch der falsche Trainer bei Bielefeld. Also
bei Bielefeld, ja.
Und es scheint sich ja jetzt wirklich im letzten Moment dann doch nochmal gedreht zu haben. Jetzt gerade so. Bei Bielefeld, obwohl das Spiel Sandhausen gegen Ferl heißt. Aber... ja, wir reden ja gleich nochmal über Bielefeld.
Ja, viel ist da nicht mehr zu sagen.
Genau.
Essen-Saarbrücken.
So ist es.
Ja, 2-1 gewinnt die RWE.
Der RWE.
Bleibt oben dran. Setzt sich so ein bisschen fest, wo sie sind. Interessant. Auch nicht erwartbar. Und es ging damit los, dass Naifi im Fünfer übers Tor knallt. Young ist es danach, der eine Flanke von Obus zum 1-0 nutzt. Dieser Ball wurde allerdings noch abgefälscht von Seitz. Wonic macht dann das 2-0, erneut nach Flanke von Marvin Obus. Rabihit-Ball an den langen Pfosten findet Naifi, der zum 2-1 Anschlusstreffer einnetzt. Müsel ist es dann mit einem Schlenzer an den Pfosten und noch einmal eine dicke Chance für Simon Steele. Der wird allerdings geblockt. Steele, glaube ich, auf Essener Seite, richtig? Ja. Somit endet das Spiel 2-1. Und die, meiner Meinung nach, bessere Mannschaft hat das Ding am Ende verdient gewonnen. Und in Saarbrücken merkt man die Ausfälle von Jakob und Patrick Schmidt. Die tun weh.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Okay, Steele ist doch Saarbrücker, kein Essener. Trotzdem hat die etwas bessere Mannschaft das Spiel am Ende gewonnen und es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass die Ausfälle von Patrick Schmidt und Sebastian Jakob extrem wehtun und gerade jetzt in dieser Phase sich bemerkbar machen. Ja. Kai Brünker alleine ist es halt einfach nicht.
Genau, und du merkst auch, irgendwie hat Rüdiger Ziel nicht so wirklich Antworten darauf. Ich will ihm da jetzt aber auch nicht zu viel in die Schuhe schieben. Ich finde, er macht einen guten Job da. Die sind ja so verletzungsgeplagt, das ist unglaublich. Und die können einem, ich will nicht sagen, leid tun. Ich weiß, ich habe nicht so viel Mitgefühl mit Saarbrücken. Ich kann auch nicht sagen, warum ich nicht so viel Mitgefühl habe. Also,
das tut jetzt unseren Freunden weh.
Nein. Das stimmt. Ich kann wirklich nicht erklären, warum ich gar nicht so viel
Sympathie für die hast.
Ja, Sympathie will ich nicht sagen. Also, ich finde sie in Ordnung, aber ich kann das nicht erklären. Also, irgendwie nimmt mich das so, ja, ist schade, aber Ja, Mai, es gibt andere, würde ich sagen.
Ja, May.
Wenn sie nicht aufsteigen, also das Saarland langsam, also die goldenen Saarlandzeiten sind ja eh schon angebrochen durch den Aufstieg von Elversberg. Und,
ja, aber ich hätte schon lieber
Pokalsieg in Liga 2 als Homburg und so.
Da hast du jetzt eine steile These rausgehauen.
Was?
Pokalsieg Homburg.
Wieso, die haben beim Pokal gewonnen, gegen Fürth.
So,
nee, das sind, dachte, die gewinnen nicht den DFB-Pokal. Ja, um Gottes Willen.
Imagine, sie würden es. Nein. Viertligist spielt dann nächstes Jahr Europa League. Ja. Gegen spätestens im Finale gegen FC Sevilla ist dann Schluss.
Also wenn das passiert, dann...
Dann sitzen wir hier beide mit Homburg-Trikot.
Ja, mindestens. Mindestens.
Dann werde ich Vereinsmitglied.
Ja, dann werden wir beide Vereinsmitglied.
Wenn der FC Homburg den DFB-Pokal gewinnt, werden wir Vereinsmitglied. Das wird nicht passieren.
Und holen uns eine Dauerkarte.
Und holen uns eine Dauerkarte. Egal, ob wir dahin können.
So weit weg vom Saarland wohnen.
Wir schaffen es vielleicht zweimal in der Saison dann dahin. Zu unserem FCH. Aber.
Ist auch sehr nett, wenn wir über Saarbrücken reden und dann über Homburg reden. Also
nichts für ungut, liebe Saarbrücker. Nichts für ungut.
Aber ihr müsst das so ein bisschen uns nachsehen. Für uns das Saarland eine Soße. Nein, ja, das ist gemein.
Es ist halt einfach, ja, Saarbrücken hat Verletzungspech und da kann keiner was für, die können einem nur leid tun im Endeffekt.
Aber Essen, wie gesagt, hat sich auch, also spielt ja auch gut Fußball. Also
und zu Essen haben wir durch Philipp halt, ne?
Genau. Zu Essen kommen wir gleich beim zweiten Spieltag nochmal drauf.
Richtig.
Haben aber noch ein Abschlussspiel, nämlich
Aue gegen Ulm.
Aue gegen Ulm, das kürzeste Duell der Liga.
Ja.
Vom Namen her.
1-2 Endstand, wir machen es dann auch nicht länger, als es sein muss. Ging damit los, es war Mennels 500. Spiel. Ziemlich beschissenes Jubiläum, weil du es verlierst.
Aber Wahnsinn.
Wichtig gesagt hierbei, nicht sein 500. Profispiel, sondern sein 500. Spiel für Aue. Der Mann hat zwischendurch auch nochmal woanders gekickt. Unter anderem in Cottbus. Taschis Flanke findet relativ früh Bär, der zum 1-0 in Minute 1 trifft. Das hat so ein 1-0 in Minute 1 halt an sich. Dann ist es Jan, der allerdings knapp verzieht. Rösch mit einem Flachschuss auf den kurzen Pfosten. Mennel kann diesen parieren. Allgeier dann mit der Flanke auf Cienza zum 1-1 Ausgleich. Meier nach Ecke des überragenden Dennis Chesser zum 2-1 für die Ulmer. Spürten mit einem Pass in den Rückraum auf Sijaric. Allerdings kann sich dann Ulms Torhüter Ortag mal auszeichnen und Röser nach einem Konter nochmal gefährlich, den Mennel allerdings parieren kann. Somit bewahrt Mennel immerhin sein FCE vor einer höheren Niederlage als der 1-2 Niederlage. Und Pavel Deutsche Fußball wurden die Grenzen aufgezeigt.
Ja, also man hat es gerade in Halbzeit 2, ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen, man hat es gerade in Halbzeit 2 gesehen, dass Aue da überhaupt nicht mehr stattgefunden hat. Und ich glaube, ich hatte auch schon eine Diskussion im Forum über das Spiel. So, ja, Aue, wenn sie es gewonnen hätten, hätte es anders gesagt. Nö. Also, Aue hat in der ersten Halbzeit gut gespielt, hatte seine Chancen, hat auch geführt, verdient und hat dann in der Halbzeit, also ab der Halbzeit einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Ulm hat weiterhin durchgezogen, hat das Ding gezogen, kurzer Schluss. Und da muss man auch einfach mal ein Lob aussprechen für eine Mannschaft, die gerade aufgestiegen ist, die dann so ein Spiel bei einem etablierten, ja, ich weiß gar nicht, ist das eine Beleidigung für Aue, ich sage etablierter Drittligist? Für einen etablierten Club, ohne jetzt mal zu sagen
etablierten. Ja, für einen in dem Profifußball etablierten Club, ja.
Ja, die dann auch natürlich mit ziemlich vielen Fans im Rücken kommen, dann nochmal am Ende sehr viel investieren. Ja, auch sehr viel, ne, viele bleiben liegen, viele Nickeligkeiten kurz vor Schluss und das ist immer dieses Eklige, wo du auswärts halt einfach Probleme kriegst. Aber Ulm zieht's durch und gewinnt das Ding. Und das als Aufsteiger ist respektabel und sehr stark.
Und rechtfertigt eine dritte Tabellenposition.
Absolut.
Also lieber SSV Ulm, macht weiter so.
So geht's noch.
Es bringt Spaß.
So geht's nach oben, ja. Stark.
Dein Podcast-Prinz. Den wollen wir natürlich nicht vernachlässigen.
Boah.
Ich hab meinen.
Du hast einen?
Jo.
Ja, dann hau mal raus.
Ganz einfach, es ist mal wieder ein Torwart. Ja, der Verein hat verloren. Aber ja, der Gegner hieß Dynamo Dresden. Johannes Schenk von Preußen Münster. Ist, glaube ich, auch in der Kicker-Elf des Spieltages gewählt worden als Torhüter.
Okay, das ist interessant. Ein Torwart, der verloren hat?
Ja, dem ist so. Er ist tatsächlich auch in der Kicker-Elf des Spieltags. Und ich habe mich für Schenk entschieden, weil ich vermute, dass du wen anders nimmst. Und ich habe die Vermutung, dass ich weiß, wen du nimmst.
Du weißt, wen ich nehme?
Ich glaube ja. Du magst den Spieler. Den hast du auch letztes Jahr schon gehabt, nur in einem anderen Trikot.
Ich weiß nicht, meinst du Zeynou Lau?
Richtig.
Nee, Zeynou Lau hatte ich tatsächlich nicht vorgehabt zu nehmen.
Dann den da.
Tatsächlich, ja, ich glaube, ich muss mal tatsächlich einen Dortmunder nehmen und ich nehme Ole Pohlmann. Das ist eklig.
Ich glaube, du hattest letztes Jahr auch Djinma. Aber Djinma habe ich nur noch verzogen, weil Werder bildet aus und so.
Du hast es mir verzogen?
Ja, ich habe es dir verzogen. Wie heißt das denn?
Verziehen.
Ist das dann auch verziehen in der Vergangenheitsform?
Ich verzeihe, du hast mich verziehen.
Stimmt, ich habe dich verziehen. Ja, ich habe dich verzogen.
Ja, ich wurde verzogen.
Du wurdest verzogen. Ja, okay, also Ole Pohlmann und Johannes Schenk.
Aber ich muss zugeben, ich habe mich schwer getan. Also es ist nicht so einfach. Ich habe jetzt keinen, der wirklich rasiert hat, diesen Spieler. Also
schon das zweite Novum, was ich jetzt mache. Ein Spieler, der verloren hat. Und das andere war Patrick Schmidt.
Ich meine, Marcel Benger wäre natürlich auch eine Idee gewesen. Klar, Zeynou Lau auch. Aber heißt er Marcel Benger? Ich habe immer im Kopf, der heißt Benger. Nee, ich komme wegen Marcel Bär, glaube ich, drauf, ne?
Ich guck nach.
Wie heißt der? Ich bitte lass ihn Marcel heißen.
Bisschen fair.
Alle anderen Namen lasse ich nicht zu. Der heißt sicherlich nicht Marcel Benger, oder?
Doch.
Marcel, okay, Gott sei Dank.
Marcel Bär, Marcel Benger.
Ja, weil ich lass keinen anderen Vornamen zu. Das passt kein anderer Vorname.
Theodor.
Ja, das ist mein Podcast-Prinz.
Gut. Ole Pohlmann und Johannes Schenk. Ihr werdet das hier nie hören, aber herzlichen Glückwunsch.
Richtig, und jetzt kommen wir zum 13.
Kurz in die Werbung.
Werbung Ende.
Ja, 13. Spieltag. Wir sind wieder da. Unterhaching Mannheim war das Freitagsspiel. 3:0 Endstand für Unterhaching. Rüdiger Rehm hat nach dem Spiel gesagt, dass seine Mannschaft kein schlechtes Spiel gemacht hat, sich nur nicht belohnen konnte. Ja, das mag zum Teil auch stimmen, aber Fußball ist ein Ergebnissport. Ein 3:0 ist ein deutliches Ergebnis und dass Rüdiger Rehm immer noch im Amt ist, ist mir ein Rätsel. Aber von vorne. Haching bekommt relativ früh einen Elfer, den Hopsch dann verwandelt. Die Frage ist, ist der Elfer zurecht? Marco sagt, weiß er gerade nicht so richtig.
Richtig,
ich bin der Meinung.
Aber das Spiel leider gar nicht gesehen.
Ist in Ordnung. Hawkins scheitert danach an Vollert. René Vollert übrigens mit überragender Leistung in diesem Spiel. Anders als heute Abend im Pokal gegen Düsseldorf.
Ja, hat er ein paar Mal daneben gegriffen.
Zweimal Katastrophe. Hermann dann trifft nur Aluminium. Hopsch nutzt in der Folge einen Abstauber von Fetsch zum 2:0. Erneut scheitert Hawkins an Vollert. Stiefler dann nach einer Ecke von Skalatidis zum 3:0. Und dann ist ein Elfer in der Nachspielzeit, der an die Latte geht. Und auch dieser war meiner Meinung nach insgesamt berechtigt. Somit gewinnt Haching 3:0, kann sich nach dem 3:0 der vergangenen Woche jetzt mit einem 3:0 rechnen. Wird das jetzt Hachings Ergebnis? Jede Woche 3:0.
Ja, mal gewinnen, mal verlieren.
Jo.
Na gut, jetzt haben sie gegen Düsseldorf 6:3 verloren. Das ist auch 3 Tore.
Das sind auch 3 Tore.
Ja.
Also das ist so deren Ding. Die Steigerung wäre dann ja das nächste 6:9.
9:6. Challenge accepted.
Gegen wen geht das? Gegen Lübeck. Nicht mal ausgeschlossen.
Okay, wenn wir gegen Lübeck ein 9:6 sehen, dann kaufe ich mir...
You have it here.
Dann werden wir auch Mitglied bei Lübeck und Unterhaching.
Nee, dann werde ich Mitglied in Lübeck.
Und Unterhaching.
Ja.
Ja, okay.
Und ich kaufe das Unterhaching-Trikot und du das Lübeck-Trikot. Weil wir die Verwirrung verwirren wollen.
Genau. Also sollte das Spiel 9:6 ausgehen?
Ich tippe das.
Mach das.
Ey, wenn das Ding... Wenn das
6:9.
Gut. Wenn das Ding mit 3 Toren Differenz ausgeht, kriegen wir immerhin 3 Punkte. Weil wir 3 Tore Differenz haben. Geile Tipps. Schon wieder. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Mannheim macht halt weiter und ist mal wieder Mann-Gast. Also mittlerweile sind sie einfach Mann-Schlecht.
Ja. Mann-Oh-Mann.
Mann-Oh-Mann. Und Rüdiger Rehm im Amt ist es... Das ist die wahre Robbery im Fußball. Nicht Messi gewinnt den Ballon d'Or vor Haaland. Nein, Rüdiger Rehm bei Mannheim als Trainer. Das ist der wahre Skandal. Aber okay, sollen sie meinen, wenn sie absteigen wollen. Rüdiger Rehm kann nur Wien Wiesbaden.
Ja, Respekt an Haching für den Sieg.
Ja.
Aber zu Hause ist, ohne das jetzt zu wissen, Haching ist zu Hause nicht schlecht, oder?
Ich prüfe das.
Was sagt die Heimtabelle?
Das gucken wir sofort. Also, in der Heimtabelle ist Haching Dritter.
Ja, siehst du?
14 Punkte von aus möglichen 21. Auswärts hingegen ist man 16. mit 4 Punkten aus 6 Spielen. Weshalb man insgesamt auf einem soliden 10. Rang rangiert.
Und dann kann man sich, glaube ich, auch nicht wundern, wenn eine sehr heimstarke Mannschaft auf eine sehr auswärts schwache Mannschaft trifft.
Und dann gibt es Mannheim, die zu Hause 16. sind. Und auswärts 19. Und das macht in der Gesamtsumme 17. Mannheim, ihr müsst aufpassen. Es sind mittlerweile 2 Punkte zu Saarbrücken auf Rang 15. Man ist immerhin noch punktgleich mit Lübeck. Saarbrücken hat aber noch 2 Spiele weniger.
2?
Ja, die hatten dieses eine Länderspiel, oder nicht?
Ah ja, stimmt. Gegen Freiburg?
Freiburg, glaube ich, war das sogar.
Guck mal, wie viele Spiele Freiburg hat.
Freiburg müsste 12 haben. Ja, Freiburg hat 12, ja.
Ja, das war gegen Freiburg, ne?
Ja. Also, Saarbrücken hat halt noch 2 Bonusspiele. Und sollten die gewonnen werden, genau am 9. Dezember geht es dann gegen Freiburg. Und ja, gegen Dresden ist noch nicht bekannt, wann sie da das Ganze nachholen. Sollten die gewonnen werden und Mannheim sich selber nicht fangen, dann wird es nur schwieriger. Die können halt froh sein, dass Lübeck bisher nicht so überragend spielt. Aber Lübeck hat halt eine bessere Tordifferenz. Weniger Tore gekriegt, zwar auch weniger geschossen, aber weniger bekommen.
Aber auch wieder, ich finde es so faszinierend in dieser Liga. Ganz unten stehen Mannheim, Halle, Duisburg und Freiburg. Und das sind für mich die 4 schlechtesten Mannschaften der Liga.
Ja.
Das stehen für mich absolut berechtigt, diese 4 Mannschaften ganz unten.
Ja, definitiv.
Und zwar auch, würde ich sagen, in genau der Reihenfolge.
Reihenfolge. Ja. Duisburg, Freiburg, Halle, Mannheim von unten nach oben gelesen. Absolut richtig. Kannst du uns dann was zum Derby sagen zu Duisburg, wenn wir schon anteasern, gegen Essen?
Ja, Duisburg gegen Essen, da kann auf jeden Fall gleich, kann ich gleich was vorlesen von Philipp, der was dazu sagen konnte. Aber erstmal zum Spiel. Es ging los, dass Young an Müller scheitert, dann ein Distanzschuss von Wufak aus, übers Tor, Brummel eine weitere Chance, der auch an Müller scheitert, Rios Alonso, der Golz prüft, auch Pledel scheitert an Golz. Und ja, dann Obus mit einem Traumtor aus der Distanz, Duisburg da viel zu passiv. Müller mit einer Flanke und Sabina ins eigene Tor. Und ja, Giert scheitert nochmal an Golz. Götze sucht dann Koruma, der mit dem 2:1 Siegtreffer.
Ja. Was sagt denn der liebe Philipp?
Das sage ich dir sofort.
Mach das am besten direkt dahinter, ehe wir unsere Meinung dazu abgeben. Er hat einiges geschrieben, halbes Buch.
Er schreibt schon mal, nein, wir sind kein Aufstiegskandidat, trotz 3 Siegen in Folge. Fehlende Effizienz vorne.
Ich glaube, da gehen wir
beide mit. Erste Halbzeit müssen Young und Brumme bei ihren Chancen nur auf Obus Wohnet drüberlegen. Fehlende Cleverness, vor allem bei Young.
Jo. Ja, gehe ich mit.
Duisburg steigt ab und verliert auch in Mannheim, die zu Hause den Turnaround packen, bis sie eine Woche später nach Essen fahren.
Sehe ich nicht, die nehmen sich gegenseitig Punkte weg. Und das Spiel geht nicht 11 gegen 11 aus.
Auf das Spiel bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Ich auch.
Ausverkauftes Spiel gegen Bielefeld wird geil. Bielefeld nicht so gut, wie man wegen 3 Siegen in Folge denken könnte. Kommt mir bekannt vor, siehe oben. Immer noch nicht stabil. Wichtigster Fakt, 9 Punkte Vorsprung nach unten, Hälfte der Punkte schon geholt, weiter punkten und dann vielleicht mit 2 Neuzugängen, Achter und Flügel im Winter lange in Tuchfügeln bleiben für die Euphorie. Vielleicht kann man dann überraschen, aber nicht mit dem aktuellen Kader. Dafür offensive Zug ungefährlich auf Dauer. Hauptgründe für Aufschwung zur Vorsaison. Golz, jetzt bester Torwart der Liga. Gehe ich ehrlich gesagt mit.
Ja, definitiv.
Brumme überragend am Ball und schneller Antritt, bietet viele Optionen. Top 3 LV. Götze als IV aktuell Top 3 der Liga. Sabina bester Sechser im Gesamtpaket. Man muss immer bedenken, er ist natürlich auch RWE-Fan. Also er jetzt sagte top, top, top,
also,
top.
Also Götze Top 3 Innenverteidiger der Liga? Nein.
Kann ich.
Klares Nein.
Kann ich aktuell noch nicht so gut bewerten.
Gibt bessere.
Sapina, bester Sechser im Gesamtpaket. Bei Sapina bin ich schon wieder ein bisschen dabei. Sapina. Ich lese es immer Sapina vor, wenn ich es lese.
Aber ja und nein. Also er ist einer der besten Sechser.
Ja, Sapina ist schon stark.
Aber nicht der beste Sechser der Liga.
Müsel, sehr ballsicher und spielintelligent. Obus, siehe Müsel, kein Vergleich mehr zu Enali vorher.
Beide aber aus Leistungszentrum Bundesliga.
Deutlich ballsicherer geworden, nicht mehr so häufig, dadurch unter Beschuss und in der Lage, Spiele zu
gewinnen.
Letztes in 38 Spielen keine 2 Siege in Folge, jetzt einmal 2 Siege und einmal 3 in Folge. Vielleicht auch noch mehr.
Gehe ich mit.
Ja, also.
Ich bin bei 2 Punkten nicht bei ihm. Sonst überwiegend.
Ja, RWE auf jeden Fall auf einem sehr aufsteigenden Ast und gegen Duisburg.
Die Richtung klar, gefällt
mir. Golz hat da ordentlich mitgeholfen. Ich fand Duisburg in diesem Spiel gar nicht so schwach. Jetzt auch nicht überragend, aber
das zeigt sich halt,
es war ein kleiner Schritt. Es war schon ein kleiner Schritt. Aber es war am Derby. Ende auch nur. Nur und Essen nur würde man auch nicht sagen.
Doch, aber im Prinzip schon nur Essen. Und es war halt ein Derby, das beflügelt anders als ein Spiel gegen, was weiß ich, Viktoria Köln.
Ja. Ich würde mich da übrigens auch noch nicht festlegen, dass Duisburg absteigt. Weil die Saison, ich habe gelernt, an einem Verein, der mir am Herzen liegt, so eine Saison sehr lang werden kann. Und ja, die haben, was weiß ich, historisch wenig Punkte und bla bla bla. Ganz ehrlich, es ist unten immer noch relativ eng. Lass Duisburg da mal in Fahrt kommen, dann kann das noch ganz anders sein. Aber sie müssen natürlich in Fahrt kommen. Das muss jetzt mal passieren. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie absteigen, aber das so klar zu sagen, tue ich nicht.
Ja. Rein von der Anlage ist übrigens Wörl für mich der bessere Sechser.
Okay.
Ja, Bielefeld.
Bei Bielefeld gefällt mir auf jeden Fall. Das stimmt.
Wollen wir dann schon über die reden?
Ist es das nächste Spiel?
Yep. Bielefeld-Ingolstadt.
Dann let's go.
4-0 Endstand. Kölner Fußball desaströs. Spielen Aufbaugegner Deluxe für Bielefeld. Gibt nicht viel bis auf 4 Tore. Oppi mit Traumtor zur Führung. Klos macht Treffer 2, nachdem Saren Renbasis Schuss geblockt wird. Biancardi dann mit dem 3-0 nach Saren Renbasis Vorarbeit und Mizuta mit einem Solo zum 4-0. Das sind alle Highlights in diesem Spiel, weil Ingolstadt nicht stattgefunden hat, Katastrophenspiel hingelegt hat und das zu dieser Saison von Ingolstadt passt, mal Haupt, mal Flop. So, viel zu sagen ist da nicht. Einfach nicht gut von Michael Kölner und seiner Truppe, Rang 12. Und der ist auch völlig berechtigt. Absteigen werden sie nicht, aber mit dem Aufstieg werden sie auch weniger zu tun haben, als ich mit meiner Profikarriere.
Also, so mitgehen von wegen, ja, Bielefeld ist gar nicht so gut, auch wenn sie gerade gut aussehen. Sie sind auf einem, also die Entwicklung bei Bielefeld gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat sich seine Lieblingsspieler rausgepickt, die jetzt da was richten sollen. Also,
sei es ein Wörl, Schreck.
Genau.
Ein Klos.
Saren Renbasi. Es ist halt literally Klos.
Ja. Und, das gehört auch zur Wahrheit, Jonas Kersken scheint nicht schlecht zu sein. Der funktioniert so.
Genau, hat heute auch gegen Hamburg ein gutes Spiel gezeigt.
Elfer pariert. Ben auch schlecht geschossen, Elfmeter, aber er hat ihn pariert. Im Elfmeterschießen.
Ja, und
da wächst was zusammen.
Ich glaube nicht, dass. Also, sie haben jetzt natürlich schon ein paar Punkte geholt. Sie werden nicht absteigen.
Ingolstadt?
Bielefeld.
Nein, Bielefeld noch unwahrscheinlicher als Ingolstadt, aber beide steigen nicht ab. Weil sie individuell, also Ingolstadt ist am Ende auch individuell zu stark dafür. Aber Ingolstadt wird gar nicht in den Aufstiegskampf eingreifen, wenn Bielefeld diese kontinuierliche Entwicklung nach oben hin weiterhin macht.
Ich glaube, Bielefeld muss im Winter nochmal.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie auf Tuchfühlung damit gehen, weil. Ich glaube nicht, dass Unterhaching sich da halten kann auf Rang 10. Ich glaube nicht, dass Aue sich da langfristig so weit oben halten kann. Dortmund wird sich da nicht oben halten können. Und dann sind da schon mal Aue, Dortmund, zwei Clubs, die schon mal wegfallen. Ich glaube, im Essen wird sich nicht auf Dauer auf Rang 4, 5, 6 einpendeln. Da würden Bielefeld oben mit reinrutschen. Zumal es auch nur noch 5 Punkte bis zu Ulm sind. Auch in Ulm glaube ich nicht, dass sie bis zum Ende das durchhalten können auf Rang 3. Wem ich zutraue, Regensburg und Dresden.
Ja, ich glaube, Ja, ich glaube, Bielefeld kann, wenn sie im Winter nochmal zuschlagen, dass sie da nochmal oben anklopfen können, wenn sie schlau einkaufen. Und
vernünftigen Stürmer. Ja. Hinter Fabian Klos.
Hinter Fabian Klos, ja, genau, zum Beispiel.
Das ist so die einzige Position, die ich gerade tendenziell einen weiteren Innenverteidiger, weil bei K ja,
nee. Ja. Ich wäre auch beim Innenverteidiger.
Innenverteidiger.
Danke, dass du es noch sagst.
Semi Belkaya ist jetzt nicht unbedingt die Backup-Lösung Nummer 1.
Ja, du warst auch einen, der ein bisschen mehr, also auch am Ball kann. Also
ja, die haben ja zwei da, ne?
Ja, aber
die haben ja mit Schneider und Großer da keine schlechten, aber die Backups dahinter wären halt Belkaya und Golke. Also du hast halt entweder Schneider und Großer, die eine Anlage zum Spielaufbau haben, aber noch nicht so weit sind. Oder Belkaya und Golke, die beide Typ Holzfuß sind.
Ja.
So, dir fehlt so ein, finde ich, so ein Jesper Verlaat von der Qualität. Ein Verlaat, ein Kammerknecht, ein Kelvin Brackelmann, Ryan Malone. So eine Qualität fehlt dir da gerade. Obwohl Malone sich jetzt gerade bei Ingolstadt auch nicht mit Ruhm gekleckert hat. Aber tendenziell ist er schon ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Und da habe ich jetzt gerade auch ein paar genannt, Philipp, die ich persönlich einfach deutlich besser finde als, oder die ich noch vor Felix Götze sehe.
Wollen wir weitergehen?
Zu Ulm-Halle.
Zum Beispiel?
Halle schlägt Ulm.
Überraschend.
3-2. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, Cesar mit einer frühen Führung. Vollert fällt dann ins eigene Tor ab. Hiegel und Cesar scheitern an Schulze. Geirert holt Elva raus. Würdest du sagen, zurecht?
Ja, war in Ordnung.
Dann Elfmeter Baumann macht den Ausgleich.
Saisontor Nummer 9.
Genau. Dann Baumann per Kopf zum Tor. Geirert mit einer Top-Flanke. Geirert macht den Assist, den Assist-Hattrick voll. Tor von Lofolomo. Und ja, Meier mit dem Anschluss aus der Distanz und dann nochmal Alupech für Ulm in der Schlussphase. Und Halle hat sich da echt, hat da mal echt ein Glanzstück rausgehauen. Mit einem 3-2 gegen Ulm, gegen richtig starke Ulmer aktuell.
Richtig. Gewinnt zu Recht, weil sie einfach dem Spiel tatsächlich mal ihre alten Tugenden, weswegen sie auch letzte Saison die Klasse gehalten haben, an den Tag gelegt haben. Vollen Einsatz, vollen Kampf. Und ein Dominik Baumann ist halt die absolute Lebensversicherung.
Ja.
Und das ist ein Stürmer für Bielefeld im Winter.
Baumann?
Ja. Spielertyp wie Fabian Klos, nur jünger.
Ja, ich weiß gar nicht, ob du unbedingt einen Stürmer brauchst. Du hast ja auch einen Winsheimer. Die können.
Winsheimer? Jetzt kommen wir nicht mit dem, den du vor der Saison als Flop
der Saison aber gewählt hast. Es ist doch nur fair, nicht einfach ein Jahr lang zu sagen, ja, ich habe ihn so getippt, deswegen bleibe ich da jetzt, weil es ja schlecht ist.
Ich bin trotzdem Stürmer und Innenverteidiger. Innenverteidiger als erstes Target, Stürmer als zweites Target, wenn es ins Budget passt.
Ja, ich meine, klar.
Und Dominik Baumann wäre da natürlich die beste Wahl, weil du brauchst. Bei Baumann hast du tendenziell, also erstmal würdest du Konkurrenz schwächen.
Halle ist Konkurrenz?
Ja, Konkurrenz in dem Sinne, dass du halt der anderen Konkurrenz einen Gefallen tust, indem du Halles besten Spieler wegnimmst.
Okay.
Also für die anderen Vereine schwächst du die Konkurrenz irgendwie. Für die im Abstiegskampf anderen Vereine. Und bei Baumann kriegst du, und du weißt, was du bei ihm kriegst, und der braucht tendenziell keine Eingewöhnungszeit in der Liga, weil er sie kennt. Und ich glaube, dass er ins System passt, weil Klos ist auch vorne, nur der Boxstürmer, der wartet. Ja, der ist ja kein mitspielender Stürmer.
Aber Klos, der hat Erfahrung für mehrere Leben.
Ja, aber Baumann kannst du mit ins Spiel einbinden, weil er jünger ist, mehr,
ja, das stimmt.
Mehr Tempo hat, etc. pp. Den kannst du besser mit einbinden. Also, und ganz ehrlich, ich würde das fühlen, Doppelspitze Baumann Klos. Wäre schon hart witzig. Weil dann hast du zudem zwei absolute Alpha-Tiere und zwei absolute Mentalitätsmonster auf dem Platz.
Und ich glaube, bei Ulm ist es jetzt interessant zu beobachten, wie sie das Spiel aufarbeiten. Ob sie es abhaken, ob sie es, ob das jetzt ein Downswing wird, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt. Aber ja, 3-2 gegen Halle ist natürlich schon eine dicke Überraschung und so nicht vorhersehbar gewesen.
Richtig.
Punkt.
Punkt. Wer keinen Punkt holt, ist Dortmund.
Ja, sehr gut.
In Sandhausen. Zu Hause gegen Sandhausen, so rum. verliert man nämlich 2-1. Ein Schalke-Trainer schlägt Dortmund, eine Ex-Schalker, der Jens Keller. Und was es da Wichtiges zu sagen gibt, das erzählt uns Marco jetzt.
Ja, genau. Es war, wie gesagt, das Debüt von Keller. Und wichtig zu erwähnen, bei Dortmund spielt Meunier. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Ja, Pohlmann sieht Hetwer und da fällt der Führungstreffer. Ben Baller fällt gegen Kamara. Die Frage ist, ist da der Elfer zurecht?
Da sage ich nein, weil sicherlich gibt es einen, es gibt in dieser Szene einen minimalen Kontakt von Kamara an Ben Baller, aber ich finde ihn zu klein, zu lütt und ich finde, Ben Baller fällt viel zu leicht, als dass es dafür einen Elfmeter geben darf. Aber okay, gab ihn halt.
Ja, und Hennings trifft dann zum 1-0 für Sandhausen. Quatsch, zum 1-1. Und genau, ein Distanzschuss von Weig und Geschwill. Ein Distanzschuss von Weig und Geschwill hält Fuß rein, dann zum Führungstreffer. Dann nochmal Eberwein am Tor vorbei. Semitsch fällt, ist Frage, ist das ein Elfer?
Da hätte es ja 11 Meter geben müssen, aufgrund dessen, dass es den ersten gab. Also der ist für mich klar. Leon Semitsch wird da von hinten auch getroffen und nahezu eine identische Szene wie bei Kamara. Auf der einen Seite ist es ein Elfmeter, auf der anderen Seite nicht. Bisschen schwierig.
Und dann nochmal Bamba übers Tor.
Wenn du den ersten gibst, musst du den zweiten auch geben.
Und Sandhausen gewinnt auswärts in Dortmund mit 2-1. Gutes Debüt für Jens Keller.
Richtig. Viel schlimmer ist aber Thomas Meunier.
Ja, aber mal wieder hat es keinen Effekt, ne?
Kein sicherlich richtig. Absolut richtig. Aber dieser Mann verdient 7 Millionen Euro jährlich bei Dortmund. Das ist, der alleine verdient so viel, wie 2/3 der Mannschaft nicht mal Kaderwerte haben in der Liga. Letztes Jahr waren es 3 Mannschaften, die über 7 Millionen Euro Kaderwert hatten. Das war die Oyster-Truppe aus München von 60. Das war Saarbrücken. Und das war, stimmt gar nicht, nicht Saarbrücken, das war Waldhof. Und das war Dresden. Mhm. Die 3 hatten über 7 Millionen Euro Marktwert. Alle anderen lagen darunter. Und das kann nicht sein, dass ein Spieler, der über 100 Champions-League-Spiele hat, über 100 Länderspiele, über 300 Spiele in ersten Ligen, mit einem Jahresgehalt von 7 Millionen Euro zweite Mannschaft spielen darf. Und noch schlimmer ist dann diese scheiß Antileistung, die er da auf den Platz legt. Weil er keinen Bock hat. Was ich ihm nicht mal übel nehme, dass er keinen Bock hat. Ich hätte mit dem Jahresgehalt auch keinen Bock, in der dritten Liga gegen Sandhausen zu spielen.
Und ich glaube, Jan Zimmermann hat auch keinen Bock, den
natürlich nicht. Musst du aber, weil er halt 7 Millionen verdient.
Ja. Und wenn Papa Dortmund was sagt,
dann hast du es zu machen.
Dann hast du es zu machen.
Wenn Aki sagt, er spielt, dann spielt er. Und das Schlimme ist, er spielt und er kriegt dafür ja auch noch Prämie.
Ja, das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich, ist der gleiche Verein. Ich glaube nicht, dass die Prämie mannschaftsabhängig ist. Ich glaube, dass sie einsatzabhängig vom Verein ist.
Das kann sein,
ja. Und Dortmund 2 ist der gleiche Verein wie Dortmund 1. Ja, obviously. Es ist halt frech.
Also es ist aber,
und ich könnte mich genauso über die Scheiße in Freiburg mit Benjamin Ophoff aufregen. Aber der ist, mein Gott, der ist 3. Torhüter in der ersten Mannschaft. Der sieht da weniger als kein Land. Lass ihn da pimmeln. Zumal es da auch nichts gebracht hat. Eine gute Leistung gezeigt. Also Freiburg hat wegen ihm nicht höher verloren. Das nehme ich vorweg. Aber Meunier, der verdient 7 Millionen im Jahr. Den haben die vor 3 Jahren oder wann das war, aus Paris geholt mit der Begründung, das ist der neue Superrechtsverteidiger hier. Und dann kriegt er da dann lässt er sich von Riasson, der ein gutes Bundesliga-Jahr bei Union hatte, in die Tasche stecken und spielt jetzt 3. Liga mit 7 Millionen Euro Gehalt. Und das geht nicht in meinen Kopf. Und da ist das Problem beim DFB, dass die sowas überhaupt zulassen, so eine Scheiße. Und dann stellt sich ja Magenta wahrscheinlich auch wieder hin, oh, der Thomas Meunier, der Superstar. Natürlich lässt er sich gut vermarkten. Aber das ist Scheiße. Niemand in der Liga kann sich so einen Spieler leisten. Niemand. Nicht mal dann, wenn der ganze Kader verkauft wird. Und dann auch noch diese Anti-Leistung. Ich könnte mich schon wieder drüber aufregen. Ich tue es aber jetzt nicht.
Nee, man hört es, dass du dich noch...
ja, man hört es, dass du zum sehr... Kotzen. Es ist zum Kotzen. Aber ich bin ganz froh, dass es erst am 13. Spieltag passiert ist.
Ja, immerhin. Und sie haben verloren. Das ist direkt Instant Karma.
Voll. Aber mir tut da halt auch Zimmermann leid. Der dann halt wieder irgendwen auf der Bank setzen musste, der wahrscheinlich gespielt hätte. Wahrscheinlich sogar Leon Semic.
Dann hätten sie auch dann nicht verloren.
So. Ich guck mal eben, wann er rausgenommen wurde oder ob er überhaupt rausgenommen wurde. Nee, er hat sogar durch. Nee. Wurde in der 61. Minute runtergenommen. Für Ted Tadamusch. Da fühlt der sich doch auch verarscht. Also nicht Tadamusch, weil er kann sagen, er wurde für Thomas Meunier eingewechselt. Aber da fühlt sich Meunier doch verarscht. Er guckt den an, wer bist denn du jetzt?
Der ist Meunier einmal einfach vom Platz gegangen, weil er keine Lust mehr hatte.
Ja, das war gegen den Glorreichen vom Mappen.
Ja, das war sehr lustig.
Angeblich verletzt.
Ja, er geht aber random vom Platz auf einmal wieder ausgewechselt.
Weil er keine Lust hatte.
Er hat keinen Bock mehr.
Ich kann es ihm ja aber auch nicht mal verübeln.
Die müssen den Vertrag auflösen. Was sollen die mit dem noch?
Ey, Nico Schulz hat auch ewig gedauert, bis
der Vertrag kostet doch nur noch Geld.
Ja.
Der will natürlich nicht den Vertrag auflösen. Der kriegt den Gehalt.
Der würde auch wahrscheinlich nur noch ein Jahr Vertrag haben.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, dass der wirklich nur bis 24 Vertrag hat. Das gucke ich mal eben hier nach. Aber es macht die Sache trotzdem nicht besser. Der Typ hat wahrscheinlich bald mehr Drittligaspiele für Dortmund als Bundesligaspiele.
Das glaube ich nicht, aber das wäre traurig.
So, ja. Er hat dieses Jahr nicht einmal Bundesliga gespielt, nicht mal eingewechselt.
War überhaupt im Kader?
Ja, ja. Er war am Sonntag im Kader. Das ist ja auch das Ding, er war am Sonntag im Bundesliga-Kader.
Tja.
Ja, er hat nur noch bis Juni nächstes Jahr Vertrag.
Lass uns das Spiel abhaken.
Ja, das ist einfach zum Kotzen. Mich freut für Jens Keller.
Wir kommen zum nächsten Spiel. Regensburg gegen Münster. Oder was sagt die Kicker-Reihenfolge?
Das sag ich dir gleich sofort. Also, Thomas Meunier muss noch 45 Drittligaspiele machen, dann hat er so viele wie
nur noch
die Bundesliga.
Nur noch.
Ja, 45. Das wird nicht passieren, aber das ist zum Kotzen. Aber nächstes Spiel auf der Liste ist Viktoria Köln gegen 60 München.
Dadum.
Ja, ich habe diesmal nicht nach Kicker-Liste geschrieben.
Ja, wie geht's los?
Also, erstmal der Endstand war ein 2:1 Sieg für die Kölner. Es ging damit los, dass Masaila an Richter scheitert, der immer noch der Ersatz für den verletzten Markus Hiller ist. Übrigens, Thema Golds bester Torhüter der Liga. Er wäre es nicht, wenn
Hiller Marco fit Hiller, wäre. Möchte ich kurz dazu sagen.
Wenn Marco Hiller fit wäre, dann wäre Golds nicht der beste Torhüter der Liga, weil dann würde er sich ein enges Beef-Duell mit Hiller.
Ja, ich finde Golds aber besser
leisten. Als Hiller. Aber ja, am Fuß ist er halt stark. Besser. Danach ist es ein Handspiel von Schröter, dafür gibt es einen Elfer, den nutzt Masaila zum Führungstreffer. Hast du die Szene vor Augen? Hast du nicht? Ist ein klarer Elfmeter, Ball springt an die Hand, ist in Ordnung. Postwendend kommt allerdings die Antwort von eben diesem Moritz Schröter. Er macht nämlich den 1:1-Ausgleich. Einziger Treffer für 60 an diesem Samstag. Danach ist es David Philipp, der an Richter scheitert. Dann gibt es eine rote gegen Quadwo, auch die ist zu Recht ein Schlag ins Gesicht, völlig unnötig. Schröter fliegt danach mit Gelbrot, auch diese ist berechtigt. Er sieht vorher gelb und dann meckert er und dann springt er nochmal irgendwo rein und sieht dafür die zweite gelbe, damit Gelbrot. Fritz dann auf Schulz, 2:1 Führungs- und Endstand. Am Ende fliegt dann noch der, ich glaube, sportliche Leiter war es von 60.
Ja.
Und auch noch Jakobacci, beide mit Rot, weil sie den Schiedsrichter aggressiv angesprochen haben und sich da derbe echauffiert haben, dass der keinen Bock mehr hatte und sagte Tschüss und Tschüss. Also 4 Platzverweise auf Seiten von 1860 München. Ohne das zu witzen, würde ich mal sagen, das ist rekordverdächtig.
Ja, Timon Schulz gilt jetzt, also der Schiedsrichter, habe ich jetzt mal in die Stats geguckt, der gilt jetzt auch nicht gerade als jemand, der wenig Karten gibt. Also
kurze Zwischenruf.
Ja, kurz Zündschnur kann man durchaus sagen. Viel los gewesen bei dem Spiel. Und ich habe das Gefühl, das Spielerische rückt so ein bisschen in den Hintergrund durch die ganzen Karten, was eigentlich nicht das Ziel eines Schiedsrichters sein sollte. Natürlich muss man Aktionen bestrafen, das ist halt so.
Aber es war keine Szene dabei, meiner Meinung nach, wo er übermäßig hart agiert oder gehandelt hat. Und jetzt so viel vom Spiel zu sehen, oder so wenig Fokus vom Spiel zu haben, vom Spiel wegzulenken, ist jetzt auch nicht so schade, weil so viel spektakuläre spielerische Highlights gab es da gar nicht. Marseiller mit überragender Leistung, Philipp mit guter Leistung, Richter im Tor von 60 mit bärenstarker Leistung und dann hast du auch eigentlich alles dazu gesagt. 60 tritt auf der Stelle und Viktoria gewinnt nach einer Niederlage, zeigt die richtige Reaktion. Aber kriegt auch hier wieder ein Gegentor. Ja. Und auch das wieder zu einfach.
Ich glaube, das Spiel können wir recht schnell abhaken. Ne?
Richtig. Dann erzähl uns mal was zu dem, was du machen wolltest.
Was war das? Mit Regensburg gegen Münster. Ja, das kann ich gerne tun. Es fing an mit einem Ball von Kota, der knapp übers Tor geht. Dann fällt Ganaus. Es gibt aber keinen Elfmeter.
Übrigens dann, die falsche Entscheidung.
Ja, kann man so sehen. Kota scheitert erneut. Dann Badmaß mit tollem Solo, aber knapp am Tor vorbei. Nochmal Badmaß, der dann den Ball übers Tor haut. Faber auf Feed, der verlängert auf Kota und jetzt ist er drin. 1-0 Regensburg. Und Kock mit roter Karte für Notbremse. War berechtigt, würde ich sagen, ja.
Ja, kein überhartes Foul, aber klare Notbremse als letzter Mann.
Dann scheitert nochmal Badmaß an Gebhardt. Kota macht den Deckel drauf. Schenkt ist das chancenlos. Und am Ende Scherder mit dem Anschlusstreffer 2-1. Ja, und wieder...
Joe Ennox Minimalistenfußball.
Genau, und mit Münster dann wieder der nächste Aufsteiger wird einmal ganz kurz gezeigt,
nö,
wie Joe Ennox Fußball spielen lässt und wie man nicht gewinnt in Regensburg.
Richtig. Es ist halt Joe Ennox Fußball.
Ja, aber es ist nicht wieder, dass Münster so wieder mit angezogener Handbremse. Da war doch deutlich mehr drin.
Badmaß hat halt viel liegen lassen, ne? Trotz seiner bisher 7 Saisontore. Stimmt, hat halt ja viel liegen lassen. Ich finde nicht, dass man da von angezogener Handbremse sprechen kann. Eher von...
Schlechter Chancenverwertung.
Genau, schlechter Chancenverwertung. Also es ist halt immer irgendwas Negatives, trotz tendenziell guten Leistungen. Ist ärgerlich, deswegen wird Münster langfristig, oder ist auch Münster kein Aufstiegskandidat. Aber die holen ihre Punkte noch im Laufe der Saison und dann passt das.
Gut.
Dann machen wir mal eben schnell Saarbrücken-Dresden.
Ja.
In der Halbzeit wurde gespielt. Es ging damit los, dass Naifi Andreazza scheitert und den Platz. Riesenchance für Vlacho Dimos auf der Gegenseite. Die wird nicht durch die gute Saarbrücker Defensive zunichte gemacht, sondern durch den Platz. Und in der Halbzeit wird das Spiel dann abgebrochen wegen dem Platz. Der Ball rollte halt nicht mal mehr. Also es war halt Zufallsprodukte. Und es gibt ein schönes, kurzes Video von Magenta, wo einfach ein Saarbrücker grätscht, gewinnt den Ball, dann grätscht ein Dresdner wieder, dann grätscht wieder ein Saarbrücker und das passiert, das ist ungeschnitten, so 30 Sekunden, wo die einfach ineinander grätschen, sich halt ihre Gegenspieler nicht treffen, nur Ball, aber die zeigt, wie viel Wasser da wirklich auf diesem Platz war. Dieses Spiel hätte gar nicht angepfiffen werden dürfen. Arne Arning und sein Team haben da Bock missgebaut. Ich glaube, das wissen sie auch selber.
Saarbrücken
Ziel hat das im Interview danach ganz gut im Interview zu Papier gebracht, sag ich mal. Er hat nämlich gesagt, von wegen, ja, also bei diesen Wetterbedingungen und bei diesen Platzbedingungen hättest du gar nicht spielen dürfen. Schade drum, dass man jetzt hier 45 Minuten sich das antun musste. Ist wie es ist.
Ja, also das habe ich mir auch gedacht. Also als ich den Platz vor Anpfiff gesehen habe, habe ich noch gedacht, wie kann man dieses Spiel anpfeifen? Also, und dann, du guckst ja, also, guck mal, bei Formel 1, ja, da gucken die so akribisch auf den Wetterbericht, was auch so Greifenwechsel und so angeht. Das geht alles in taktische Reihen. Kann man nicht
außer bei Ferrari.
Ja, aber, dass du naiv sagst, nee, regnet nicht, wenn der Wetterbericht sagt,
es regnet,
und zwar hat es fast komplett durchgeregnet, dann, und auch vorm Spiel sah der Platz jetzt nicht so gut aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, das Pokalspiel gegen Bayern, ob das stattfinden soll. Und Saarbrücken hatte schon mal so ein Problem mit dem Wasser. Das war, als da großer Frost war. Stimmt. Und dass da getaut ist und einfach nicht abfließt. Die haben ein großes Problem damit, dass da Wasser abfließt. Und das war, glaube ich, durch die Renovierung des Stadions haben die damals, wurden die da, glaube ich, beschissen. Es ist wirklich unglaublich, was in Saarbrücken da los ist. Und dieses Spiel hätte, wie du sagst, nie angepfiffen werden dürfen. Und es ist richtig, dass man das Spiel abpfeift, weil richtig sportlich wäre das Ding nicht ausgegangen. Es hätte sich die Mannschaft beschwert, die verloren hätte, nach dem Motto, es war doch gar nicht möglich zu spielen. Ich glaube, Saarbrücken hätte mehr davon profitiert, weiterzuspielen, weil sie die spielerisch schwächere Mannschaft sind.
Es ist halt einfach frech. Ja,
und damit, glaube ich, können wir das Ding abhaken. Das wird nochmal nachgeholt. Ich weiß gar nicht, dann ab nur einer Halbzeit wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich. Also es wäre, die treffen, also Dresden darf halt für 45 Minuten Spiel nochmal nach Saarbrücken juckeln.
Ja, super. Die sind übrigens geflogen.
Das macht nicht besser.
Nee, macht
es nicht. Aber hier ist eine schöne. Das ist halt die Chance von Vlachodimos. Ich zeige jetzt Marco gerade ein kurzes Video dazu, wie viel Wasser da in der ersten Halbzeit wirklich war. Es war halt
einfach, ja, ich hab das ja gesehen,
Zufallsprodukt.
Aber
das,
es ist
das
es
Ding,
ist
schon diese Chance von Vlachodimos, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, an die, ich glaube, erste volle Corona-Saison in der Bundesliga, im Schneetreiben in Bielefeld oder war das in München, bei Bayern gegen Bielefeld, als ein Ball steil geschickt wurde und halt kurz hinter der Strafraumlinie stehen bleibt und dadurch die Bayern-Chance zunichte gemacht wurde. Wetterverhältnisse hat hier jetzt auch nochmal dafür gesorgt, dass dieses Spiel ja gar nicht zu Ende geführt wurde, sondern nach 45 Minuten abgebrochen wurde, was ja auch die richtige Entscheidung war. Aber ja, du hättest es halt niemals anpfeifen dürfen. Ja. Zum einen schon des Platzes wegen, einfach weil du ja den Platz damit auch einen extremen Druck und Stress aussetzt, was für den Untergrund überhaupt nicht gut ist. Und zum anderen ist die Verletzungsgefahr für die Spieler so verflucht hoch. Es hätte sich nur einer richtig schwer da verletzen müssen und da hätte sich der Schiedsrichter sonst was anhören dürfen.
Ja, und dann wäre es auch noch mal viel größer in den Medien gewesen.
Richtig.
Wie konnte man dann nur anpfeifen?
Richtig, so ist es jetzt eher, sieht ja lustig aus.
Ja.
Hatte mal also Glück für
alle und dann Spaß.
Richtig.
Und jetzt können wir das Spiel nochmal spielen.
So. Ich hoffe, dass der DFB sagt, okay, komm, das Spiel wird komplett neu gespielt.
Ich wäre auch dafür, weil ich glaube, die erste Halbzeit kannst du nicht werten. Aber ich weiß auch nicht, wie der DFB sowas wertet. Das werden wir sehen.
Nachher waren sie so komisches Ding. Ja, die erste Viertelstunde konnte man spielen.
Ja, also 15 Minuten, 23 Sekunden waren okay.
Und danach, also ihr spielt dann wieder ab Minute 15, 24 weiter.
Ich glaube, wir reden lieber über andere Sonntagsspiele, oder?
Ja,
zum Beispiel Stück. Über den 4:0-Sieg Verl gegen Lübeck. Wie verlief der denn?
Ja, erstmal brutale Offensive des SC Verl. Und es ging damit los, dass Korbos an Klevin scheitert. Und grundsätzlich ist zu sagen, 4-0 ist ein heftiges Ergebnis, aber Klevin hat ein überragendes Spiel geliefert. Sessa dann mit einem Top-Freistoß zirkelt dem an der Mauer vorbei zum 1:0. Breyer auf der Gegenseite vergibt kläglich, hat relativ frei die Chance für den Kopfball und haut den Richtung Eckfahne. Rüdiger danach fliegt mit Gelb-Rot. Ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast. Wahrscheinlich nicht. Klare Gelb-Rote Karte. Er hatte eine frühe Gelbe gesehen und ja, geht dann überhart, etwas übermotiviert in den Zweikampf, was eine klare zweite gelbe Karte zur Folge hatte. Lokotsch ist danach der Mann, der an Klevin scheitert. Und dann sind wir auch schon in der Schlussphase. Denn Korbos, der in der Anfangsphase noch an Klevin scheiterte, nutzt eine Vorlage von Batista Meier zum 2:0. Otto findet Wolfram, der macht Treffer Nummer 3 und Klevin pariert erst stark, ist dann gegen Banger. Allerdings machtlos, weshalb das 4:0 fällt und den Endstand besorgt. Lübeck eigentlich trotz des Ergebnisses gut im Spiel. Hinten raus fehlte die Luft, denn Tor 2, 3 und 4 sind gefallen in der 86., 89. und 90. Spielminute. Hat halt ja, ein Grund, wenn du ab der 39. zu 10 spielst und gegen offensiv starke Verler verteidigen musst, ist irgendwann einfach die Luft raus.
Ja, aber Verl über das ganze Spiel komplett dominant gewesen.
Ne, klar, oder? Voll. Also, dass der Sieg verdient ist, will ich gar nicht in Frage stellen. Ich finde nur die Höhe, 4-0 finde ich zu hoch.
Ja, ja, das stimmt.
Aber sonst ist alles fein. Lübeck hat halt alles reingeworfen, was sie hatten und am Ende fehlte Luft.
Ja. Ja, und der SC Verl.
Ich gebe es dazu, ich habe mich vielleicht geirrt.
9. Platz aktuell in der Tabelle und
beste Offensive der Liga.
Und da stehen sie nicht zu Unrecht.
Nein.
Im Gegenteil, ich würde sogar fast behaupten, ein paar Plätze sind noch drin.
Ja, das schon. 2-3 nach oben noch. Mehr als 2-3 würde ich aber nicht gehen. Also höher als 6 sind es am Ende nicht.
Schon krass.
Sind sie defensiv dann doch zu anfällig, weil ja, sie haben die stärkste Offensive der Liga. Sie haben aber in der Top 10 auch die mit Abstand meisten kassiert. Mit 22. Das ist schon viel.
Ja.
Platz 9 ist okay. 2-3 Plätze weiter hoch, dann passt das.
Genau, und Lübeck wird, muss ich glaube ich einfach mal schütteln.
Ja, wie gesagt, Lübeck sollte das abhaken und nicht zu hoch hängen vom Ergebnis.
Ja.
3 der 4 Tore sind aber 86. gefallen. Und du warst halt ein Mann weniger aber 40. Also du bist 45 Minuten mit einem Mann weniger rumgerannt. Das ist hart. Und dass das ein Aufsteiger dann gegen den etablierten Drittligisten irgendwann nicht mehr kann, ist auch in Ordnung. Fährt zu dem zu Hause mit ein paar Fans, schon okay. Erzähl mir mal was über das letzte Sonntagsspiel.
Genau, wir haben das Spiel Freiburg 2 gegen Aue, Endergebnis 0-1. Es begann mit einem Ball von Bauer, der am Tor vorbei, dann Stefania mit einer Ecke und Chikora übers Tor. Rosenlöcher aus der Distanz, aber Uphoff kann gut parieren. Majetschak nach Freistoß von Stefania zu 1-0 Führung. Vukancic aus der Distanz, wieder ist Uphoff dazwischen. Und dann nochmal ein Freistoß in der Schlussphase, der aber kläglich vorbeigeht.
Richtig.
Und somit verliert Freiburg schon wieder. Und Aue kann 3 wichtige Punkte holen. Ich muss zugeben, ich habe dieses Spiel nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Leider. Aber es klingt auf jeden Fall, als wäre Aue die dominante Mannschaft gewesen. Und Freiburg muss wahnsinnig aufpassen in dieser Saison.
Ja.
Ja, auch weil ich der Meinung bin, du kannst gegen Aue gewinnen, wenn du das gut anstellst. Aber Aue hat es gut gemacht und gewinnt. In einem typischen Freiburg-Ergebnis eigentlich. 1-0.
Ja, absolut richtig.
Und ich glaube, wir reden jetzt über deinen Podcast-Prinzen.
Ich tue mich schwer.
Du tust dich schwer. Ich würde gern abwarten, was du sagst.
Das ist doof. Also, Philipp, unser Essen-Fan des Vertrauens, hatte im Vorfeld schon geschrieben, Jakob Goltz, drittes Mal Podcast-Prinz. Ich sag so viel, nein, der ist es nicht. Denn ich habe mich für wen anders entschieden. Und ich habe einen Hallenser genommen. Ich habe es in den Notizen schon geschrieben. Er hat einen Assist-Hattrick hingelegt. Er hat den Elfmeter rausgeholt. Das zählt ja bekanntlich als Hattrick. Daher habe ich mich für Timur Gajret entschieden.
Ja.
3 Torvorlagen ist der Grund, dass man gegen Ulm gewinnen konnte. Finde ich voll in Ordnung.
Das finde ich tatsächlich auch nicht schlecht.
Und Gold hatte ich halt schon 2-mal. Da kann ich bei so einer Leistung, nehme ich dann gerne mal einen anderen, zumal ich vermute, dass Golds in dieser Saison noch das ein oder andere weitere Topspiel haben wird.
Ja, ich hatte eigentlich überlegt, Golds zu nehmen, beziehungsweise ich hatte eigentlich gehofft, dass du Golds nimmst, damit ich ihn anders nehmen konnte. Ich hätte sonst überlegt, Baumann zu nehmen. Und ich glaube, wir müssen die Leistung tatsächlich auch. Ich will Baumann nicht nehmen. Der hat zwar 2 Tore gemacht, aber einer war ein Elfer. Ich weiß nicht. Boah, ich tue mich da so schwer. Ich nehme Gold. Ich mach's mir ganz einfach. Ich nehme Gold.
Dann ist Gold jetzt das dritte Mal da drin.
Ist mir egal.
Das ist aber auch voll okay, denn er ist zumindest das dritte Mal nicht von mir, sondern jetzt das erste Mal von dir. Und bevor wir ins Tippen kommen, will ich noch mal ganz kurz auf unsere Kicktipp-Gruppe hinweisen. Da könnt ihr jederzeit dazu kommen. Der Erstplatzierte gewinnt ein Trikot seiner Wahl, wahlweise aus der dritten Liga. Das ist dann von uns finanziert plus Unterstützung eurerseits, denn wir haben einen kleinen PayPal-Link. Also wenn ihr ein bisschen was übrig habt und da was zu unterstützen wollt, gerne da mal vorbeischauen. Allerdings könnt ihr diesen ganzen Podcast und alles natürlich weiterhin auch ohne jegliche Unterstützung anhören und supporten. Und dabei dann noch, Glückwünsche gehen dabei noch raus an Ulmer 1997, der mit 24 Punkten den vergangenen Spieltag als bester Tipper gewonnen hat.
Respekt.
Ich habe 13 geholt, ich weiß nicht, wie viel du geholt hast.
Ich weiß es auch nicht.
Und wo du stehst, also ich bin mittlerweile auf Rang 32.
Ich glaube, ich bin weit unten. 87.
Hey, du hast 7 Punkte geholt.
Ja.
Das wäre stabil. Ich habe 27 Punkte Vorsprung vor dir.
87 von 115, wo aber die untersten Plätze überhaupt nicht mehr tippen. Gott, oh Gott, oh Gott.
Du bist ja ein ganz...
Ich war nie ein guter Tipper. War ich nie.
Ja, ich bin Rang 32. Ich habe wieder 3 Plätze nach oben gemacht.
Eieieiei.
Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nein, Ulmer 1997 macht mit seinem Sieg 15 Plätze gut. Ist jetzt auf Rang 8. Die Top 3 heißt dabei übrigens aktuell weiterhin Preußen-Hameln. Mit 171 Punkten, 8 Punkte Vorsprung auf Platz 2, Marcel 1846 und Pierre FCUB ist auf Rang 3 mit 155 Punkten. Unsere Freunde vom SV Meppen Podcast sind derweil nur noch Sechster. Müsste
das sind die nicht, sein. Nein, das sind die nicht.
Sind sie nicht, dann sind sie ja noch weiter runtergefahren. Oha! Lukas, was ist denn bei dir los? Nur noch 22. unsere Freunde vom SV Meppen Podcast. Gerne da mal vorbeischauen, wenn ihr ein bisschen was zur Regionalliga Nord und dem SV Meppen hören wollt. Wenn ihr den lieben Philipp, den wir hier häufiger mal erwähnen, noch nicht kennt oder ihn so ein bisschen unterstützen wollt, dann gerne mal auf YouTube bei ihm vorbeigucken. Da Kuhn heißt der gute Mann da. So kriegen es auch auf Instagram.
Genau. Jetzt wollen wir tippen.
Dann wollen wir tippen.
Dann sag du mir doch mal was zum Freitagsspiel Aue gegen Verl.
Aue Verl. Verl gewinnt das mit 1:3.
Ich mag dich nicht.
Ich weiß.
Das hätte ich nämlich auch
gesagt. Ich mag dich umso mehr.
Ach komm, dann sage ich unentschieden. 2:2. Auch wenn ich will jetzt nicht. Nein, 3:2 Verl. Ich glaube, Verl gewinnt. Ich muss auch das Thema, was ich glaube, nicht das, was. Ja.
Okay. 3:2. Vielleicht kannst du mir ja die. Den Spaß bei Dynamo gegen Freiburg versauen.
Ja, Dresden gewinnt das und zwar hoch, 4:0.
Glaube ich gar nicht. Also, dass Dresden gewinnt, gehe ich mit, aber ich glaube nicht, dass das hoch ausgeht. Freiburg ist zwar nicht gut, aber hoch haben sie bisher gar nicht verloren, 2:0.
Ja, könnte sein. Dann bist du wieder dran mit dem bayerischen, ich will es nicht sagen, aber ist kein Derby. Aber
Don't call it Derby.
Don't call it Derby, 1860 gegen Regensburg.
Der El Bayrico.
Hey, Bayrico.
Oh, ja, klassisches Joe Enox-Ergebnis. 2-1 Sieg Regensburg.
Hm.
Glaubst du nicht, dass die mehr als 2 Tore schießen?
Nee.
Und mehr als 1 kriegen?
1-1.
Okay. Essen-Bielefeld.
Essen-Bielefeld. Kurz und schmerzlos. Tut mir leid, aber ich... Also, tut mir leid, lieber Philipp, ich sehe da ehrlich gesagt einen knappen Sieg Bielefeld. 2-1 Bielefeld.
Gut, dass du mir meinen Tipp nicht nimmst. Ich gehe mit einem 2-1 Essen.
Dann bist du doch mit Lübeck gegen Unterhaching.
Ja, da steht fest, was wir tippen.
Stimmt.
Ich sag 9:6.
Ich sag 6:9.
Ey, wenn das passiert, wäre das witzig.
Das wäre sehr witzig. Das würde ich, ja.
Wir müssen dann halt aber auch dementsprechend tendenziell eigentlich aus... jeweils dem Spiel unseren Podcast-Prinzen nehmen.
Ja.
Also ich werde ihn auch nehmen, ich weiß auch, wen ich nehme. Gehen wir weiter, Sandhausen-Saarbrücken.
Sandhausen-Saarbrücken, das ist auch ein klassisches Unentschieden-Ergebnis, 1-1.
Dann gehe ich mit 2-2. Wenn in Saarbrücken, die spielen in Sandhausen, ja, dann können sie spielen.
Bist du dann mit Ingolstadt gegen Dortmund?
2-2.
2-2 sagst du?
Mhm.
Das ist ja anscheinend Ingolstadt klar favorisiert. Dortmund wird ein Tor schießen und gewinnen mit 2-1. Dann bist du wieder dran mit...
Du bist dran, dass du mir mal dein Ergebnis nennst bei SV Waldhof Mannheim gegen den MSV Duisburg.
Auch wenn Mannheim hier klarer Favorit ist und Philipp das anders sieht. Aber ich glaube, dass Duisburg hier gewinnen wird. Mit 2-1.
keiner von beiden gewinnt und keiner von beiden trifft. 0-0. Beide zu blind vorm Tor.
Dann bist du wieder dran mit Preußen Münster gegen Ulm.
4-2 Ulm.
Das ist das Aufsteigerwochenende. Lübeck gegen Unterhaching und Preußen gegen Ulm.
4-2 aber für den SSV Ulm.
4-2?
Ja. Sie sind besser, sie sind effektiver, sie sind gnadenloser. Die Ulmer.
Ich glaube unentschieden. Ich gehe mit einem 2-2.
Dann sag mir mal das letzte Spiel des Spieltags. Halle gegen Köln.
Halle wird wieder gewinnen. 3-1.
Ich sag auch 3-1, aber in die andere Richtung. Nämlich für Köln. Dann sag mir mal deinen Podcast-Prinzen oder wen du tippst bei Unterhaching.
Patrick Hopsch.
Gut, ich nehme Gütze Sirin.
Sehr gut.
Wir tippen jetzt ein 6-9 und 9-6.
Ja, ich meine, wir können eh nichts gewinnen, also.
Nö, weil das ist auch noch dazu gesagt, wenn einer von uns, wird nicht passieren, aber wenn einer von uns am Ende der Saison auf Rang 1 stehen sollte, kriegt der Zweitplatzierte dementsprechend das Trikot. Und da dann auch nochmal liebe Grüße gehen raus an Stahlschwein, den lieben Pierre. Der hat nämlich gesagt, dass er dem Zweitplatzierten ein Wimpel sponsort. Richtig. Seines Clubs. Coole Aktion an dieser Stelle. Einfach vielen Dank an dich, lieber Stahlschwein. Fühl dich gegrüßt und gedrückt, genauso wie Philipp und alle weiteren, die wir bereits kennen, die uns kennen. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, checkt uns auf Social Media aus. Da sind wir so ein bisschen unterwegs. Auf Twitter findet ihr uns unter @DorfVader für Marco, @AllAboutSports für mich. Mich zusätzlich noch auf Instagram mit @AllAboutSports und sonst unser Insta mit 2für3.podcast. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt in der etwas längeren Folge. Sie ist jetzt doch tatsächlich unter 2 Stunden geblieben.
Es ist nach 2 Uhr.
Für meinen Schlaf ist es gut, dass wir unter 2 Stunden sind.
Ja,
für deinen glaube ich auch. Und für mich bleibt dann nichts anderes zu sagen, als geht ins Stadion, supportet euren Club, teilt den Podcast, zeigt ihn gerne Leuten, die vielleicht Bock auf dritte Liga haben, aber so ein bisschen was zum Einstieg brauchen und die einfach
trocknet
Bock auf
eure Stadien.
Trocknet die Stadien, damit sie bespielbar sind, vor allem die Plätze. Geht da mit einem Föhn drüber oder so, oder eine Heizdecke, soll auch helfen.
Oder eine Schaufel.
Und ansonsten bedanke ich mich, sage tschüss bis nächste Woche und die letzten Worte hat wie immer mein netter Kollege, der Marco.
Ja, es ist spät und deswegen sage ich tschüss.